Ende mit Schrecken wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Behind the dark walls, a nightmare world of horror.
Hallo und herzlich willkommen bei Ende mit Schrecken, euren absoluten Lieblingspodcast rund um urbane Legenden und Creepypastas. Zu eurer großen Überraschung heute auch wieder mit dabei, der liebe André.
Hallo Franzi, schön, dass du mich auch wieder mit fürs Mikro gelassen hast.
Ey, gar kein Problem, mache ich voll gern.
Ich frage mich schon, ob wir jemals eine neue Anmoderation nehmen werden als euer absoluter Lieblingspodcast. Und alle so, ja, das wissen wir doch. Ja, heute sind wir zurück mit einer neuen Folge, unheimlich persönlich. Es geht wieder um eure Geschichten und wir haben munkeln hören, dass das mit zu eurem Lieblingsformat bei uns gehört. Zumindest bei dem, vor allem die neueren Zuhörer immer aufspringen, weil so persönliche Geschichten einfach natürlich noch mehr bieten als natürlich fingierte oder zumindest meistens fingierte oder zumindest größtenteils fingierte Geschichten wie unsere urbanen Legenden und die Creepypastas, die ja nur meistens zum großen Teil aus den Köpfen von kreativen Menschen entstanden sind oder zumindest irgendwo abgeleitet. Aber hier geht es ja wirklich um persönliche Erlebnisse, die, soweit ihr uns das erzählt, eben wirklich passiert sind, die euch widerfahren sind. Und das hat natürlich immer noch mal eine größere Anziehungskraft als rein fingierte Stories. Und ja, wir haben wieder sehr viel Geschichten geschickt bekommen. Sehr viele.
Sehr viele.
Per E-Mail, per Twitter, per Facebook, überall, wo ihr uns folgt, Instagram, habt ihr uns wieder bombardiert mit euren Nachrichten, was uns sehr, sehr freut. Und wie immer können wir auch nur sagen, wenn ihr nicht sofort eine Antwort von uns bekommt, seid nicht bös. Wir antworten immer so zeitnah, so gut es geht. Aber es sind einfach wirklich sehr viele Nachrichten. Und auch sei gesagt, wenn eure Geschichte jetzt hier in unserer Folge heute noch nicht vorkommt, seid nicht böse, dann kommt sie auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ja, wir mussten einfach jetzt ein bisschen sammeln und wir hatten jetzt teilweise noch Geschichten aus dem Februar und März und die kommen jetzt auf jeden Fall heute hier. Das heißt, die neueren werden wahrscheinlich jetzt noch nicht hier vorkommen, aber wir werden auf jeden Fall auf absehbare Zeit dann nach unserem Umzug, jetzt Anfang Juli, denke ich mal, die auf jeden Fall schon eine neue Folge nochmal aufnehmen. Das heißt, seid nicht böse, wenn sie heute noch nicht dabei ist. Wir haben sie nicht vergessen. Sie kommt dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und bevor wir loslegen, noch ein kleiner Gruß. Und zwar an die netten Kolleginnen vom Stimmen im Kopf Podcast. Die haben uns in ihrer, ich glaube, vorletzten Folge, also auf jeden Fall in einer letzten Folge, haben sie uns empfohlen an ihre Hörer. Und da sind auf jeden Fall ein paar rübergekommen, die uns auch schon geschrieben haben, dass sie uns dadurch entdeckt haben. Von daher, willkommen in unserer kleinen Ende mit Schrecken Familie.
Hallo.
Und schön, dass ihr da seid. Und im Gegenzug empfehlen wir natürlich auch gerne den Stimme im Kopf-Podcast, wo es um Parapsychologie geht. Also die ergründen so, warum werden Serienkiller zu Serienkiller? Wie wird man eigentlich, also warum sind manche Menschen so böse? Wie trägt man das Böse in sich? Wie kommt sowas zum Vorschein und so weiter? Und sehr, sehr spannend. Können wir wirklich nur empfehlen. Und Franz überlegt gerade, wie sie zum Serienkiller werden könnte irgendwann mal.
Das heißt, werden könnte.
Oh
Gott, jetzt kommt gleich FBI, open up.
Vielleicht treten sie schon die Tür ein. Und ja, auf jeden Fall gerne reinhören. Stimmen im Kopf findet ihr auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie uns. Und zudem noch ein Hinweis, bevor wir jetzt wirklich dann auch starten mit euren persönlichen Geschichten. Wir werden noch eine kleine Sache ankündigen in eigener Sache. Und das machen wir nach dem eigentlich ein Hauptpodcast, damit wir euch jetzt nicht noch mehr zuschwafeln. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich sage nur so, es gibt in Zukunft noch mehr Ende mit Strecken. Und wie ihr das hören könnt, das erfahrt ihr nach den unheimlich persönlich Geschichten. Also auf jeden Fall dranbleiben danach. Und wie immer, bevor wir jetzt vorlesen, die Erklärung vorweg nochmal, wir machen es jedes Mal. Wir werten nicht über eure Geschichten. Denkt dran, was ihr uns schickt. Wir sagen immer, schickt uns bitte wirklich nur Sachen, die wirklich passiert sind, denkt euch nichts aus. Aber gleichzeitig eben können wir dann auch nicht sagen, ob euch das passiert ist, wie das passiert ist, wie es erklärbar ist. Wir werden eure Geschichten vorlesen, wie immer. Wir werden kurz darüber sprechen, was wir darüber denken, was wir da empfinden, was wir daraus ziehen. Aber denkt daran, wir bewerten euch nicht. Wenn ihr uns erzählt, ihr habt das erlebt, dann glauben wir euch das. Und wir verurteilen niemanden, wir sagen niemandem was nach. Ne? Nur der Disclaimer wieder wie immer. Also, Wir bewerten euch nicht. Wir bewerten die Geschichten nicht. Wir werden nur darüber sprechen, eben wie wir sie empfinden. Das ist alles. Und damit jetzt genug Vorgeplänkel. Wir kommen zu der ersten Geschichte von einer Hörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Das respektieren wir natürlich. Wie immer, wenn ihr dazu schreibt in euren Nachrichten, dass ihr nicht genannt werden wollt, dann machen wir das natürlich nicht. Kam per E-Mail. Und es ist eine zweigeteilte Geschichte, also es sind zwei zusammenhängende Geschichten, deswegen ich werde die erste vorlesen und Franzi dann die zweite. Und die erste haben wir, ja wie immer, wenn ihr keinen Titel dazu geschrieben habt, dann haben wir die selber benannt, einfach auch um es uns einfacher zu machen, die nachher zu gliedern. Die heißt Schlangen und ich lese mal vor, was unsere anonyme Hörerin uns denn geschickt hat. Aufgewachsen bin ich in einem wunderschönen Dorf direkt an der Ostsee. Meine Eltern und ich lebten in einem großen Haus, in dem es eine Pension für Feriengäste gab, die meine Großmutter führte. Also ein richtig dörflicher Mehrgenerationenhaushalt. Im Sommer half meine Mutter Oma bei der Arbeit mit der Pension, im Winter, wenn es keine Feriengäste gab, arbeitete sie Teilzeit in einem Friseursalon. Es war also immer jemand zu Hause, entweder meine Mutter, meine Oma oder beide, wenn ich aus der Schule kam, und ich hatte zu beiden eine sehr innige Beziehung. Ich war ungefähr 12 Jahre alt, halb Kind, halb Teenager, als ich Folgendes im September 1980 zutrug. Nach dem Abendbrot ging ich in mein Zimmer. Da ich dringend für eine Bioarbeit am nächsten Tag lernen musste und das ziemlich lange aufgeschoben hatte, gemeinsam mit den Eltern und Oma Fernsehen oder Rommi spielen, war also an diesem Abend nicht drin. Ich lernte und lernte und wurde ganz schrecklich müde. Ich schlief am Schreibtisch ein, wachte um 23 Uhr auf, total verspannt und krabbelte einfach nur noch in meinem Bett. Als ich da so lag, ging mir ein Gedanke durch den Kopf. Jetzt hast du gar nicht mehr gute Nacht gesagt. Da war ich auch schon eingeschlafen. Ich träumte, dass ich mich in einem kleinen hellen Raum mit weißen Wänden befand. Außer einem Stuhl war das Zimmer komplett leer. Im nächsten Moment sah ich meine Oma auf dem Stuhl sitzen. Sie blickte mich ganz ängstlich an. Dann sah ich, dass sich um den Stuhl herum hunderte von Schlangen auf dem Boden schlängelten. Es wuselte nur so um meine Oma herum. Ich erinnerte mich daran, dass meine Oma bei Tiersendungen, damals lief noch Heinz Sielmann im Fernsehen, oft gesagt hatte, wie eklig sie Schlangen findet und dass sie sich auch vor Ringelnattern und Blindschleichen schon immer gefürchtet habe. Schlagartig wurde mir also im Traum bewusst, wie sehr sich meine Oma in diesem Moment fürchten musste, all diese Schlangen um sie herum. Ich hingegen hatte überhaupt keine Angst, ich war eher neugierig und interessiert. Ich fühlte ganz intensiv, dass die Schlangen mir nichts anhaben würden, sie ungefährlich für mich waren. Aber galt das auch für meine Oma? Auf jeden Fall hatte sie Angst, aber wenn ich mich nicht fürchtete, könnte und müsste ich meine Oma retten. Aber wie das in Träumen so oft ist, kann man nicht weglaufen vor den Monstern oder nur in Zeitlupe. Und ich konnte mich auch in diesem Traum einfach nicht bewegen. Ich konnte nicht zu ihr und war ganz verzweifelt, dass ich ihr nicht helfen konnte. Ich versuchte sie zu beruhigen und sagte, die Schlangen würden ihr nichts tun können und sie wären garantiert harmlos und ungiftig. Meine Oma aber saß nur da, blickte mich an. Hier endete der Traum, weil ich hörte, wie jemand meinen Namen flüsterte und meine Schulter berührte. Es war mein Vater. Ich dachte, ich träume immer noch, denn mein Vater weckte mich eigentlich nie zur Schule, da er für seinen Job schon um 5 Uhr das Haus verließ. Also viel früher, als ich zur Schule aufstehen musste. Daher war es immer meine Mutter, die mich weckte, beziehungsweise dafür sorgte, dass ich rechtzeitig aufstand, wenn ich wieder eingenickt war. Ich war schlagartig wach. Wenn mein Vater mich weckte, dann stimmte irgendwas nicht. Irgendetwas war anders. War er krank? Aber dann würde er selbst im Bett liegen. Ich sah ihn ängstlich an und er sagte, Oma ist heute Nacht gestorben. Das war die erste Hälfte der Geschichte und wie gesagt, es geht noch weiter und nur kurz auch, es ist zwar eine Traumgeschichte hier, wir haben sie aber nicht in unser Traumspezial, unser kommendes aufgehoben, weil es jetzt eben quasi in der realen Welt weitergeht. Es ist also keine reine Traumgeschichte und Franzi wird jetzt den zweiten Part übernehmen.
Genau, den zweiten Part haben wir genannt, der Kühlschrank. Nach dem Tod meiner Oma, den ich im Traum gespürt hatte, änderte sich für unsere Familie vieles. Meine Eltern erbten zwar das Haus, aber mein Onkel musste sein Erbteil ausgezahlt werden. Aber außer unserem Zuhause hatten wir nichts. Meine Mutter arbeitet daher nun Vollzeit, um einen Kredit aufnehmen zu können. Sie weinte viel in der Zeit, auch wenn sie immer versuchte, mich das nicht merken zu lassen. Wenn ich nun nach der Schule nach Hause kam, war niemand da. Das Haus still und leer. Ich kam gar nicht damit klar. Sonst war immer jemand zu Hause. Meine Oma hatte gekocht, wir gingen gemeinsam in den Garten oder zum Strand. Es war immer etwas los. Ich vermisste meine Oma so sehr und das leere, stille Haus machte mir Angst. Ich sah zu, dass ich nach der Schule zu Freundinnen verschwand, um möglichst wenig Zeit allein zu verbringen. Meine Oma, die in unserem Haus eine Pension führte, hatte immer ihre tägliche Routine gehabt. Punkt 17 Uhr ging sie in die Küche und traf ihre Vorbereitungen für das Gästefrühstück. Unter anderem füllte sie Marmelade in kleine Schälchen und portionierte Butter. Alles wanderte dann in den Kühlschrank, wo sie es am nächsten Morgen nur noch herausnehmen und den Gästen servieren musste. Eines Tages saß ich in meinem Zimmer an den Hausaufgaben. Die Uhr schlug 5 und ich hörte im Erdgeschoss, wie der Kühlschrank aufging und dann wieder geschlossen wurde. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich saß da wie gelähmt. Hatte ich das wirklich gehört? Das konnte nicht sein. Ich war allein. Meine Oma war nicht mehr bei uns. Es gab im Winter keine Feriengäste. Das Haus war leer. Nach einigen Minuten voller Angst schlich ich mich nach unten in die Küche. Natürlich war dort alles unverändert. Ich öffnete den Kühlschrank und es gab keine Marmeladenschälchen oder portionierte Butterstückchen. Ich musste mir das nur eingebildet haben. Am nächsten Tag war ich richtig ängstlich und fürchtete mich richtig vor der Uhr, die unaufhörlich auf 5 Uhr zuwanderte. Ich schaltete die Musik aus und lauschte. Nichts geschah. Und dann wieder das Geräusch der Kühlschranktür. Ich wurde panisch und wagte mich nicht aus dem Zimmer. In den nächsten Tagen wiederholte sich das Ganze. 17 Uhr, Kühlschranktür. Ich glaubte, verrückt zu werden und versuchte alles, um diesem Geräusch aus dem Weg zu gehen. Ich versuchte, mich abzulenken oder drehte die Musik laut auf. Nichts half. Ich hörte das Geräusch in meinem Kopf, egal wie laut die Musik war. In das Zimmer, in dem meine Oma gestorben war, ging ich natürlich nicht hinein und schlich auch an der Tür nur ängstlich und mit großem Abstand vorbei. Bloß schnell vorbei und nicht lauschen, was vielleicht darin zu hören ist. Irgendwann sprach ich mit meiner Mutter darüber, die ein wenig besorgt guckte, aber nicht an Geister glaubte und mir versicherte, mein Gehirn spiele mir in einen Streich, weil ich Oma so vermisste. Und mir einfach wünschte, sie würde wieder in der Küche werken und alles wäre wie früher. Okay, das war nicht so hilfreich. Offenbar nahm ich meine Mutter auch nicht richtig ernst. Oder ich wurde wirklich verrückt. Dass ich ihr gerade an dem Abend vor ihrem Tod auch nicht mehr gute Nacht gesagt hatte, belastete mich zudem auch noch. Ich hatte mich nicht von ihr verabschiedet. Das alles machte mir große Angst. Ich wollte, dass es aufhört, wusste aber nicht, was ich tun sollte. Meine Mutter war aber offenbar doch ein wenig beunruhigter von der Sache, als sie mir gesagt hatte, und sprach mit meiner Tante darüber. Tante Hildegard war nicht gerade meine Lieblingstante. Sie war sehr streng und wirkte immer sehr kühl und emotionslos. Außerdem war sie streng katholisch und sehr gläubig, was nicht dazu führte, dass sie mit unserer Atheistenfamilie zurechtkam. Dennoch besuchte sie mich eines Tages und sprach mich darauf an, dass sie gehört hätte, ich hätte solche Angst. Ich war ganz erstaunt, sagte aber nichts. Ihr wollte ich mich nun wirklich nicht anvertrauen. Sie fragte mich aber nicht aus, sondern sagte nur, glaubst du wirklich, deine Oma würde dir solche Angst einjagen wollen? Niemals. Sie hat dich doch lieb, aber du musst sie nun gehen lassen. Sie ging mit mir in Omas Schlafzimmer, öffnete ein Fenster und sagte, nun schicken wir ihre Seele ins Paradies. Du brauchst keine Angst mehr zu haben, ihr geht es gut. Dann schloss sie das Fenster und ging. Ich stand da wie vom Donner gerührt und weinte. Aber irgendetwas war passiert. Ich hörte den Kühlschrank nie wieder und konnte fortan auch Omas Schlafzimmer betreten, ohne Angst zu haben, denn ich fühlte mich ihr darin ganz nah. Das ist meine Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich an Geister glaube oder einfach an chemische Prozesse im Gehirn und Ausschüttern von Botenstoffen, was nun mal in extremen oder belastenden Situationen passiert. Später ist mir das nie wieder passiert. Ich zog irgendwann bei meinen Eltern aus und als Jahre später meine Mutter und dann mein Vater starben, schlief ich in diesen Nächten ruhig und traumlos und erfuhr es erst durch Anrufe am Morgen. Trotzdem fürchte ich mich immer noch vor Träumen, in denen jemand aus meinem Umfeld etwas passiert und sie bedroht werden. Ich rufe dann immer an und vergewissere mich, dass es ihnen gut geht.
Ja, das war die zweiteilige persönliche Geschichte hier von unserer anonymen Hörerin. Vielen Dank für die Einsendung.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und auch eine sehr, sehr traurige Geschichte natürlich mit den vielen Toten hier von Verwandten und Familie. Und ja, solche Geschichten über Hinterbliebene, also vor allem erstmal dieses Vorboten, etwas kündigt sich an. Das hatten wir auch schon von anderen Hörern hier mal in den vorgegangenen und euch persönlich Folgen. Mhm. Gerade wenn man etwas im Traum erlebt und man spürt schon, dass irgendwas nicht stimmt. Und das projiziert sich dann quasi einmal in den Traum. Das hatten wir auch schon mal von anderen Hörern hier. Aber dann eben, dass es auch im realen Leben dann eben wie so ein Vorbote war und dann wirklich was passiert ist eben. Das hatten wir ja schon mal hier. Und sie schreibt ja auch hier am Ende, sie weiß nicht, ob sie einen Geister glaubt oder Botenstoffe im Gehirn oder chemische Prozesse. Genau, also es ist ja, das Unterbewusstsein ist ja, ich meine, da werden wir auch dann in unserem Schlafspezial viel darüber auch hören. Das Unterbewusstsein ist ja eh so wie so ein unergründliches Gefäß irgendwie, in das sehr viel reingestreut wird, in das sehr, sehr, sehr spitze Gefühle wahrnehmen kann. Und ja, wie gesagt, solche Geschichten, dass man irgendwas schon vorab spürt, das Unterbewusstsein einem das irgendwie projiziert, dann in jedem Fall von einem Traum, das hatten wir ja auch, wie gesagt, schon. Und das mit der Kühlschranktür, was sagst du dazu, Franzi?
also ich muss da immer an unser Wohnheim denken, sofort natürlich, deswegen, ich, ja natürlich, man weiß es natürlich nicht, man kann ja wirklich nicht sagen, war es halt wirklich ein Geist, der da die Kühlschranktür auf und zu gemacht hat, der danach befreit wurde, kann man natürlich nicht sagen, aber finde ich schon ganz schön unheimlich. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einen das echt besonders, war sie ja da auch noch sehr jung, 12 Jahre alt, da macht einen sowas wahrscheinlich wirklich wahnsinnig. Man kann natürlich sagen, klar, auch besonders in so jungen Jahren, könnte man natürlich sagen, klar, wenn man sich dann in sowas reinsteigert und sowas hört, dass man das dann natürlich wahrscheinlich viel sensibler generell auf Geräusche etc.
verstärkt wahrnimmt, ja.
Genau.
Ja.
Aber ich musste halt dran denken, als ich gerade vorgelesen hatte, wir haben das im Krankenhaus auch immer gemacht, wo ich noch als Krankenpflegerin gearbeitet habe, war das immer das Erste, was man getan hat, wenn ein Patient mal verstorben ist, hat man immer zuerst das Fenster aufgemacht, weil man gesagt hat, man lässt die Seele erstmal aus dem Raum. Witziger, also es ist,
das hast du ja auch schon mal erzählt, genau.
Genau, das kann sein. Also da musste ich sofort denken, dass man das halt wirklich macht. Einfach, das ist irgendwie so ein Automatismus gewesen, den man irgendwann im Beruf hatte, dass man immer erstmal Fenster aufgemacht hat.
Ja, es hat ja auch was richtig Symbolisches hier, ne? So dieses Befreien. So wir verabschieden uns jetzt offiziell und dann damit du das auch verarbeiten kannst. So, ist ja so rituell, so symbolisch, einfach, wir verabschieden uns jetzt und dann kannst du quasi auch los, lassen wir alle zusammen los. Ne, und damit verschwinden dann hier eben auch die beschriebenen Vorfälle, sage ich mal, oder beschriebenen Zusammenhänge.
Ich habe neulich bei Instagram, ganz kleiner Funfact am Rande, zum Thema Träume, dass man halt manchmal so Tode und sowas verheert träumen kann, sage ich mal. Es gibt bei Instagram eine Seite, die heißt Horrorpill. Funfact, da gibt es halt so Horror-Funfact, da geht es um alle möglichen Sachen, die ein bisschen gruselig sind. Und da gab es genau neulich ein Posting darüber, dass das super, super oft ist. Also es ist fast eine 100%ige Wahrscheinlichkeit gibt, dass wenn jemand irgendwie in einem Freunden- und Umfeld stirbt, dass irgendein anderer aus dem Umfeld davon träumt, von so einem Tod. Dass das irgendwie relativ, also fast bei jedem wohl sein soll. Fand ich aber gerade sehr interessant, da musste ich auch dran denken. Aber auch dazu vielleicht mehr in unserem Traum-Special.
Ja, bestimmt. Wie gesagt, auf solche Themen werden wir sicher noch mehr kommen. Auf jeden Fall, ja, vielen Dank für die Einsendung.
Ja, ich finde es aber einen schönen Abschluss von der Geschichte, so mit dem Fenster auf und
absolut.
Befreien, finde ich.
Es hat ja ein Happy End hier in dem Sinne, dass man sich selbst mit dem Reinen war und auch, dass es dann eben nicht, wie auch bei anderen passiert, dass sowas sich dann fortsetzt, dass man immer wieder schlimme Dinge träumt, die sich dann ankündigen, sondern es war quasi hier einmalig und sie sagt ja auch, dass es dann nicht mehr vorgekommen ist bei anderen, aber trotzdem eben immer sich vergewissert, falls mal was Schlimmes geträumt wird, dass es einem gut geht. Mhm. Also natürlich, wenn man einmal sowas erlebt, dann das heftet sich ja dann auch an.
Ja.
Das heißt, wenn sich sowas wiederholt, ist man natürlich wahrscheinlich direkt in so einer kleinen Panik, dass man denkt, oh nee, nicht schon wieder. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diese Einsendung und spannende Geschichte auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu einem User, der uns auf Twitter geschrieben hat, heißt dort Alpnau81 und der hat uns DMs geschickt, also Privatnachrichten mit einer Geschichte und die werden wir jetzt einmal auch vorlesen. Er hat auch zwei geschickt, die andere ist aber schlafbezogen, die kommt dann in unserem Schlafspecial auch schon mal hier vorweg. Wir kommen zu seiner Geschichte, die wir genannt haben Baby im Feld. Ich war 13 und lebte in einem Dorf. Zwei Freunde und ich waren mit unseren Rädern in der Nachbarstadt. Wir wollten auf dem Rückweg nicht den Fahrradweg nehmen, weil dieser länger ist. Also nahmen wir die Bundesstraße zwischen Jülich und Aldenhofen. Meine Freunde fuhren vor, ich der kleine Dicke blieb ein wenig zurück. Links und rechts der Bundesstraße gibt es nur Felder. Also fuhr ich als Nachzügler ziemlich allein. Da hörte ich etwas. Das Weinen eines Babys. Mir schlug das Herz bis zum Hals. Was mache ich jetzt? Weiterfahren war keine Möglichkeit. Ich hielt an. Ich hörte das Weinen trotz der vorbeifahrenden Autos. Es kam vom Feld. Als ich langsam auf das Feld ging, überlegte ich mir schon, was ich machen sollte, wenn ich das Baby gefunden habe. Es gab noch keine Handys bzw. noch nicht so verbreitet in der Öffentlichkeit. Ich zitterte vor Panik. Ich würde ein Auto anhalten. Das war der Plan. Aber erstmal das Baby finden. Ich ging ein paar Reihen weit in das Feld. Das Weinen wurde lauter. Da bewegte sich etwas. Noch eine Reihe. Ich ging noch einen Schritt, da konnte ich es sehen. Ein Knäuel Fell, das sich drehte, wand und zappelte und schrie. Was ist das, fragte ich mich und ging noch einen Schritt auf das Ding zu. Dann sprang es auseinander. Ein Kaninchen rannte nach rechts und ein Marder nach links. Das Kaninchen hatte in einem Überlebenskampf geschrien und es klang wie ein Baby.
Vielen, vielen Dank für die Geschichte. Das ist ganz krass, so Tierkinder, beziehungsweise Tiere, so Kleintiere, die klingen ja wirklich immer ziemlich, ziemlich nach Babyschreien. Das ist bei Katzen teilweise, wenn die sich richtig kloppen, da klingt das auch manchmal so ein bisschen
genau, babyhaft. Bei Katzen ist das bekannt, ja. Also bei Katzen wusste ich es auch vorab schon, weil wir haben damals mal in einer alten WG in meiner Heimatstadt an einem Friedhof gewohnt. Und da haben sich nachts immer Katzen geprügelt. Und das klang echt, als ob da irgendwie ein Baby auf dem Friedhof schreit, die immer die ganze Zeit. Das konnte ich von unserem Balkon immer hören.
Das ist gruselig.
Ja, also von Katzen wusste ich das genau. Skurrile Situation einfach, ne? Also vor allem erstmal dieser Aufbau auch. Du hörst es und denkst so, oh shit, was ist das denn? Und dann hältst du an. Und denkst dir, vor allem auch, dass die Kollegen einfach weiterfahren und sich um zu drehen, so tschüss. Gehst ins Feld und denkst du, und dann, ich finde gut, wie er es beschreibt, so wie der Gedankenprozess ist.
Ja.
So. Und denkst ja schon drüber nach, oh Gott, wenn es wirklich ein Baby ist, was mache ich denn dann? Also wie reagiere ich? Er schreibt ja hier, gab noch keine Handys, ne? Heutzutage wird man direkt natürlich Polizei wahrscheinlich schon auf 911 schon auf dem Handy vorwählen. Er beschreibt ja hier genau, was mache ich denn dann? Ein Auto anhalten, aber es ist auch nachts. Das heißt, kommt überhaupt ein Auto gerade? Und also du hast ja verschiedene den Aufbau hier eben so schön. Ja, und im Endeffekt waren es dann zwei sich kappelnde Tiere.
Aber stelle ich mir schon sehr, sehr gruselig vor. Ich kann richtig verstehen, wenn dir dann das Adrenalin so schön im Kopf schießt und man so richtig dom, 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 dom.
Total. Dom. Vor allem denkst du ja auch so, was macht denn hier nachts ein Baby wahrscheinlich und überhaupt und was ist hier los? Oder war es überhaupt nachts?
Ja, nein.
Oder? Nee?
Ich wollte dich darauf aufmerksam machen, dass ich dachte, ich glaube nicht, dass das nachts war. Aber.
Nee, habe ich mir vertan. Tatsächlich war nicht nachts. Aber ist auch so gruselig genug, auch tagsüber. Ja, aber werden vermutlich genug Autos da gewesen sein. Aber immerhin, auf jeden Fall, egal ob Tag oder Nacht. Entschuldige hier für die Verwechslung, lieber Einsender. Aber ja, auf jeden Fall trotzdem. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wie man das so Schritt für Schritt, wie du gerade sagst, wie jetzt Adrenalin mehr wird, wie man sich die Gedanken macht, so was mache ich denn? Wie handle ich denn jetzt?
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich finde es also erstmal trotzdem sehr mutig, ich meine, er war ja auch noch sehr jung zu dem Zeitpunkt, dann trotzdem anzuhalten und halt nachgucken zu gehen. Weil ich glaube, es gibt auch. Ja, genau, muss man ja sagen. Ich glaube, es wird auch genug Leute geben, die denken würden: Ah, ich fahre einfach weiter und tue so, als hätte ich es nicht gehört.
Hm.
Deswegen finde ich das auch, ja, aber eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und gut, dass er kein Baby im Feld gefunden hat.
Gut, dass
das
kein Baby
wirklich,
im Feld lag.
Das wäre wirklich krass gewesen.
Die beste Auflösung, ja, definitiv.
Perfekt. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unserer nächsten Geschichte. Die hat uns die gute Jasmin via E-Mail eingesendet und die nennt sich Alleine zu Hause. Ich wohne momentan zusammen mit meiner Schwester Julia in einer 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss. An sich ja nichts Schlimmes, aber ihr müsst wissen, dass meine Familie und ich sehr stark an Geister glauben. Aber vor nicht einmal ganz 2 Wochen war ich allein bei mir zu Hause. Meine Schwester schlief bei ihrem Freund und mein Freund, mit dem ich eigentlich immer telefoniert und Online-Spiele spiele, war auf einem Betriebsausflug, der aufgrund einer langen Fahrt sehr lange dauerte. Also saß ich am Abend allein in meinem Bett und schaute auf YouTube Horror-Let's Plays. Alles war gut, bis ich beschloss, duschen zu gehen. Zuerst hatte ich ein ganz komisches Gefühl, mit Vorhang unter der Dusche zu stehen und allein zu Hause zu sein. So schloss ich alle 5 Türen im Flur, mein Zimmer, das meiner Schwester, das Wohnzimmer, die Küche und das Bad und schloss mich dann im Bad ein. Ich begann zu duschen und als ich fertig war, passierte nichts. Aber Minuten danach, als ich zurück unter meine Decke schlüpfen wollte, hörte ich die leeren Flaschen im Flur laut knacksen oder platzen. Auf jeden Fall hat es geknallt. Erschrocken habe ich aus meinem Zimmer gelinst. Nur ein Spalt weit habe ich die Tür geöffnet und plötzlich brannte Licht im Flur und sämtliche Türen waren offen. Ich war mir ganz sicher, alles war zu und das Licht hatte ich ausgemacht. Ich schlich also raus, knipste einzeln die Lichter an und niemand war da. Vielleicht war meine Schwester zurück, dachte ich erst, aber sie war nicht da und auch niemand sonst, fand ich. Als ich dann zum Bad ging, war das Fenster auf der gegenüberliegenden Seite beschlagen, aber es war fast ganz verschlossen. Ich erstarrte plötzlich und bekam Herzrasen. Da war jemand im Fenster. Es war eine weiße Gestalt mit langen Haaren. Sie war schwammig durch das spezielle Glas im Badzimmerfenster zu sehen, aber ich wusste definitiv, dass es nicht mein Spiegelbild ist. Ein Glück ist der Lichtschalter außen. Ich schloss schnell die Tür, schalte das Licht überall ab und rannte ins Zimmer. Ich schloss mich auch hier ein und schrieb meiner Schwester direkt eine Nachricht. Sie kam dann heim, so schnell sie konnte, und ich erzählte ihr alles. Ein Glück glaubte sie mir und blieb die Nacht bei mir zu Hause. Aber meine Güte, habe ich mich erschrocken. Ich weiß nicht, ob es einfach alles nur meine Paranoia war, aber ich hatte die ganze Nacht schreckliche Angst, dass jemand in der Wohnung war und diese komische Erscheinung vielleicht böse ist. Ich frage mich, was sie wohl will.
Ja, danke Jasmin.
Ja, vielen Dank.
Das ist schon sehr skurril. Also das mit den, dass alle Zimmertüren offen standen wieder, wo sie vorher zugemacht hat. Da kommen wir wieder in Franzi, die Gläubige und André, der Skeptiker-Modus.
Ja.
Nein, wie gesagt, wir urteilen ja nicht, haben wir gesagt. Aber da ist es schon, also ja, wenn das so passiert ist, dann da hätte ich auch mal, aber dreimal drauf geguckt. Ich komme wieder von der realistischen Perspektive, vielleicht hat sie doch vergessen, aber ich meine, es sind alle Türen. Ich beschreibe ja hier, es sind Wohnzimmer, Bad, Küche, also alle Türen zugemacht in der ganzen Wohnung, was ja nicht gerade anscheinend wenig sind. Und die alle waren dann wieder offen und das ist schon, also mal abgesehen davon, dass da von jemand am Fenster dann stand. Und ich schätze ja mal, das ist so ein typisches, so ein Riffelglas, wo du
ja,
nur die Umrisse erkennst einer Person. Und es muss ja kein Geist jetzt sein, auch wenn sie schreibt, sie glaubt halt an Geister und Co. Aber es
ist ja eine Erdgeschosswohnung,
ne? Es reicht ja, wenn jemand, was hat sie denn geschrieben?
Erdgeschoss.
Genau, im Erdgeschoss. Also es reicht ja, dass einfach irgendjemand vom Fenster stand. Wird wahrscheinlich ein Mensch gewesen sein, aber es reicht ja schon, dass da irgendwer in einem Badezimmerfenster steht. Das ja. ist ja mal einfach mal die Grundgeschichte hier, mal abgesehen von den Türen. Und das ist schon, also gerade natürlich, ich finde auch hier wieder, du kannst schön ablesen an der Geschichte, wie sich das aufgebaut hat. Allein zu Hause, große Wohnung.
Horror-Let's Plays.
Guckst gerade Horror-Let's Plays, also für alle, die nicht mit Videospielen zu tun haben, das sind auf YouTube eben Videos, wo andere Leute Spiele spielen und hier in dem Fall eben Horrorspiele. Also wahrscheinlich war sie eh schon in einer gewissen Stimmung und ein bisschen gegruselt. Und dann passiert dir sowas irgendwie, ich glaube, dann da drehst du auch dann im Kopf völlig frei und denkst, stellst dir schon die schlimmsten Dinge vor und kann hier völlig die Reaktion auch verstehen, dann erstmal Hauptsache jemand kommt und ist ja auch bei einem. Ja,
definitiv.
Und ja, aber das mit den Türen, das ist natürlich schon gruselig, also entweder vielleicht war doch jemand da, hat einen Streich gespielt, die Schwester oder die andere Mitbewohnerin, wie auch immer.
Sowas macht man.
Aber das wäre schon sehr böse. Oder ja. Wenn jemand fremd in der Wohnung gewesen wäre, wäre natürlich absolut das Schlimmste, hätte passieren können quasi in dem Moment. Aber ja, dass man sich auf jeden Fall erschreckt in diesem Ablauf von Ereignissen, das fühle ich nach. Wie geht's dir, Franzi?
Ich kann es total nachvollziehen. Ich habe ja auch so einen kleinen Rappel, wenn André mal ein paar Tage, wenn er manchmal irgendwo außerhalb arbeitet, dann denke ich mir auch, also ich bin ja, muss man ja sagen, seit dieser ganzen Geschichten, die damals im Wohnheim passiert sind, bin ich ja bei Geräuschen völlig abgebrüht. Also wenn es hier irgendwo knallt in der Wohnung, gucke ich ja gar nicht mehr nach, weil ich mir denke, naja, gut, hast du Wohnheim ja auch ständig gehabt und mich stürze was mittlerweile überhaupt nicht. Ja,
vor allem haben wir Katzen und in
das kommt auch
99,8% der Fälle, wenn hier irgendwas rappelt, knallt, runterfällt oder kraxt, dann sind es unsere Kätzchen.
Genau, aber auch als wir die noch nicht hatten, ich bin halt bei so Geräuschen, die irgendwo aus der Wohnung kommen, unbekannten Hersprungs, relativ cool, würde ich mal sagen, mhm. Aber wenn André nicht daheim ist, habe ich meistens den Rappel, dass ich dann auch im Bett liege und mir denke, oh ja, jetzt könntest du ja mal richtig gruselige Sachen durchlesen und dann kriegt man ja doch so einen kleinen Gruselmodus und dann denkt man sich so, ja, jetzt schlafe ich mal, dann denkt man, oh scheiße, ich muss auf Toilette und jetzt muss ich durch den Gang laufen, na toll, und dann ist man ja doch so ein bisschen so.
Das meine ich halt, ne, dann versetzt man sich ja schon in so eine Grundstimmung.
Ja, deswegen
kann ich verstehen. Das hat sie ja auch gehabt, von daher, selbst wenn es nachher gar nichts Schlimmes war, der Kopf macht dann den Rest so, aber wie gesagt, egal, wer da am Fenster stand, ist überhaupt jemand nachts, das war jetzt wirklich nachts, das vertue ich mich diesmal nicht, oder abends zumindest, wenn da jemand einfach am Fenster steht, wer auch immer, wenn es der Postbote ist, der uns wahrscheinlich nicht mehr da ist, aber
egal. Oder ist wirklich ein Spiegelbild, war.
Egal wer.
Also kein Spiegelbild,
oder vielleicht,
jemand anderes.
Ja, eben, also vielleicht auch vor der eigenen Reflexion erschrocken, aber das glaube ich dann eher nicht, sagt sie ja auch. Auf jeden Fall, dass egal wer es war, das ist dann trotzdem, verstehe ich schon, warum man da erstmal kurz Panik bekommt erstmal.
Ja.
Deswegen. Ja, auf jeden Fall gruselige Abfolge von Ereignissen. Danke auf jeden Fall hier für deine Einsendung, Jasmin. Und wir hoffen, dass du zukünftig in Ruhe gelassen wirst von komischen Menschen am Badezimmerfenster. Als nächstes kommen wir zu einem Einspieler. Wir haben auch wieder Sprachnachrichten von euch bekommen, was uns immer freut, weil dann könnt ihr eure Geschichten natürlich auch selbst erzählen, was immer allein von der Emotionen her immer noch besser funktioniert als bei uns natürlich, weil wir es nicht erlebt haben. Wir können ja nur das vorlesen, was ihr uns schickt. Und wenn ihr es selber erzählt, dann hat das immer noch mal eine ganz andere, ja, Tragweite meistens. Und so ist es auch bei Leonie, wie ich finde. Die hat uns zwei Geschichten geschickt. Die eine hören wir jetzt, die andere ein bisschen später. Und jetzt hören wir erstmal ein bisschen längere. Das sind jetzt knapp, glaube ich, auch 10 Minuten oder so. Das heißt, wir sind jetzt erstmal ruhig und lassen Leonie zu Wort kommen. Und sie spricht über ein Ereignis, was sie als Kind hatte. Über ein seltsames Wesen, was sie nachts besucht hat. Und das ist echt ganz schön gruselig. Und ja, wir lassen jetzt Leonie reden und danach hören wir uns wieder.
Hallo liebe Franzi, hallo lieber André und hallo liebe Podcast-Hörer von Ende mit Schrecken. Also das Ganze ist schon ziemlich lange her. Um genau zu sein, war ich zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, 5, 6, 7 Jahre alt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie alt ich war. Auf jeden Fall war ich noch sehr klein. Klar, da ist ja die Fantasie von einem Kind ziemlich ausgeprägt und ich war auch ein sehr fantasievolles Kind. Ich war schon immer verträumt und hatte sehr viel Fantasie, aber das Ereignis ist für mich, als wäre es gestern gewesen. Es hat mich sehr geprägt und es sitzt immer noch sehr tief in meinem Kopf. Und deswegen glaube ich persönlich nicht daran, dass es meine Fantasie war. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist das Ganze schon über 10 Jahre her. Was man noch dazu sagen muss, wir leben in einem 3-stöckigen Haus und das Haus ist schon sehr, sehr alt. Also auf jeden Fall schon über 100 Jahre, wie alt kann ich auch nicht sagen, aber auf jeden Fall schon über 100 Jahre. Hier haben schon unglaublich viele Menschen drin gelebt, nicht nur meine Familie, sondern auch Fremde, die eben vor meiner Familie hier gelebt haben. Es sind auch viele in diesem Haus verstorben. Ich weiß auch nicht, ob es damit vielleicht zusammenhängt. Ich glaube fast nicht, aber man kann es nicht wissen. Es kann möglich sein. Auf jeden Fall geht es in meiner Geschichte um die obere Etage unseres Hauses. Und zwar haben wir Glastüren. Ich kann nicht sagen, dass es Milchglas ist. Auf jeden Fall ist es Glas gesprenkelt, sodass man durchsehen kann. Man kann sehen, wer vor der Tür steht, aber man sieht die Person halt verschwommen oder Umrisse. Also man erkennt, wer es ist, aber ich hoffe, das ist verständlich. Auf jeden Fall ist es so aufgebaut, dass meine Schwester und meine Tür gegenüber voneinander sind. Das heißt, unsere beiden Zimmer sind gegenüber. Und wenn ich vor meiner Tür stehe oder eben rausgucke, dann kann ich eben in das Zimmer meiner Schwester sehen. Und links neben meiner Schwester ihrer Zimmertür befindet sich ein Telefontisch. Das ist wie eine Kommode, da steht das Telefon drauf. Für uns ist es der Telefontisch. Das Ganze hat sich in der Nacht ereignet. Und zwar war es eine sehr stürmische Nacht und es hat auch gewittert, glaube ich. Es war immer so, als ich klein war, wenn es gewittert hat oder ich Albträume hatte, dann durfte ich zu meinen Eltern runter. Da musste ich eben die Treppe runter. Die Treppe befindet sich zwischen meiner Schwester und meinem Zimmer. Das kann ich auch noch dazu sagen. Dann durfte ich eben zu meinen Eltern und bei meinen Eltern schlafen. Ich glaube, das durften viele als Kind. Auf jeden Fall war es eine sehr stürmische Nacht. Ich weiß nicht mehr, ob ich einen Albtraum hatte, aber ich denke schon, dass ich halt auch schlecht geträumt hatte. Und ich bin eben aufgewacht. Wie gesagt, der Regen hat gegen mein Fenster gedonnert und es hat auch draußen gedonnert. Ich hatte Angst, ich war klein und dachte mir, gehe ich zu meinen Eltern ins gemütliche, kuschelige Bett, kusche mich dort mit rein und habe keine Angst mehr. Ich hatte aber, muss ich ehrlich sagen, und wenn ich an dieses Gefühl denke, oh mein Gott, dann läuft mir schon wieder ein Schauer über den Rücken und ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut. Ich hatte schon so ein mulmiges Gefühl, als hätte ich eine Vorahnung, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich habe mich nämlich nicht getraut aufzustehen. Warum auch immer. Ich habe mich einfach nicht getraut aufzustehen. Ich hatte ein komisches Gefühl irgendwie, als sagt mir irgendwas, nein, Leonie, bleib im Bett liegen. Ich habe mich dann doch irgendwann getraut und bin dann irgendwann nach einer gefühlten Ewigkeit und unter der Decke verstecken aufgestanden, ganz schnell aufgestanden und ganz schnell, ohne mich umzuschauen, habe einfach auf den Boden geguckt, bin ich ganz schnell zur Tür gelaufen, habe meine Hand an die Türklinke gesetzt und habe nach draußen gesehen. Jetzt kriege ich schon wieder Tränen in den Augen, also wirklich das Ereignis sitzt so tief in mir, das ist wirklich krass. Und ich habe die Hand an meiner Türklinke, schaue aus der Tür raus sozusagen und sehe eine Gestalt auf dem Telefontisch kauern. Nicht sitzen, nicht hocken, kauern. Wirklich gekauert. Ich weiß nicht wie, aber es war auch das Licht vom Telefontisch an, das eigentlich nie in der Nacht an ist. Nie. Und diese Gestalt, die war eben, wie gesagt, drauf gekauert. Also so ganz verkrüppelt, kann man schon sagen, hat nach unten geschaut. Und dann schaute sie mich so ganz langsam an. Ich war total versteinert. Also wirklich dieses Gefühl, ich war wie an der Tür festgeklebt. Ich konnte nicht ins Bett, ich konnte nicht meine Augen von der Gestalt richten. Ich war wie festgeklebt. Und dann ist die Gestalt so ganz langsam von dem Telefontisch gekrabbelt und ist wie ein Mensch hinkend auf meine Tür zugegangen. Ich weiß auch noch, wie die Gestalt aussah ungefähr. Also Sie hatte einen schwarzen Zylinder auf, das kann ich sagen. Rotes, zerstruppeltes Haar, sehr viel Haar. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen an den Hutmacher von Alice im Wunderland erinnert, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ein breites Grinsen, aber ganz schwarze, durchdringende Augen, also wirklich, als könnte man in das Innere der Gestalt sehen, und einen langen schwarzen Mantel, riesig groß und lange Krallen. Das waren gar keine Finger, gar keine Hände, das waren wie Scheren, aber irgendwie auch lange, knorrige Finger. Ich kann es nicht genau beschreiben. Auf jeden Fall ist die Gestalt dann auf meine Zimmertür zugelaufen, hat die Hand ebenfalls draußen an den Griff, meine war eben drin am Griff, seine war draußen am Griff, und schaute mir genau in die Augen. Und in diesem Moment konnte ich mich von der Tür lösen und bin sofort wieder in mein Bett gerannt, habe mir die Decke über den Kopf gezogen, geweint, gezittert am ganzen Körper und hatte so eine Angst in diesem Moment. Das kann man nicht beschreiben. Ich hatte Angst, dass die Gestalt in mein Zimmer kommt oder dass irgendetwas anderes passiert. Ich hatte einfach nur mega Angst, weil ich wusste, ich kann jetzt nicht zu meinen Eltern. Dazu muss ich ja die Treppen runter, weil die unten ihr Schlafzimmer hatten. Ich kann auch nicht zu meiner Schwester. Ich bin allein. Ich habe dann die Nacht schlecht geschlafen. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr geschlafen. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich noch ewig wach. Und ja, konnte einfach nicht schlafen. Ich war so glücklich, als die Nacht einfach vorbei war. Es ist dann auch nichts mehr passiert. Also es kam keiner in mein Zimmer oder ich habe dann noch irgendwas anderes gesehen, weil ich ja, wie gesagt, die Decke über meinen Kopf gezogen hatte. Ich habe das dann auch am nächsten Tag meinen Eltern erzählt und meiner Schwester. Aber mir hat natürlich keiner geglaubt. Alle haben gesagt, ja, komm, das war deine Fantasie, das hast du bestimmt nur geträumt. Aber das hat sich so echt angefühlt und ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das nicht geträumt habe. Es gibt da Träume, die sich echt anfühlen, wo man wirklich denkt, es ist Wirklichkeit. Aber in diesem Fall bin ich mir wirklich zu 100% sicher, dass ich das nicht geträumt habe. Weil es eben heute auch noch so tief in meinem Kopf sitzt. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich immer Angst, wenn ich nachts zu meinen Eltern musste oder wollte, dass wieder dieses Wesen auf dem Telefontisch kauert. Es ist nicht mehr passiert. Ich habe bis heute kein Wesen mehr gesehen oder irgendeine andere Art von Gestalt. Zum Glück. Heute würde ich sicherlich auch anders reagieren. Aber es hat mich, wie gesagt, eben sehr, sehr geprägt und sitzt tief in meinem Gedächtnis drin. Und es war auf jeden Fall ein paranormales Erlebnis, kann ich sagen.
Ja, damit zurück zu uns. Danke, Leonie, für den Einspieler. Und ja, ich finde, die ist schon sehr, sehr spooky, die Geschichte.
Die ist richtig, richtig gruselig. Ja, da kriegt man ein bisschen unangenehme Gänsehaut.
Ich hatte erst gedacht, ob sie vielleicht doch in unser Traumspezial passt, weil ich so ein bisschen an auch Schlafparalyse denken musste. Aber sie ist ja doch anders. Es ist kein, ich liege im Bett und kann mich nicht bewegen. Figur steht in der Tür oder sowas oder am Bett. Es ist ja wirklich was ganz anderes. Sie sagt halt hier, sie geht halt, sie ist aufgewacht. Und sie hat ja eben, wie sie beschreibt, ähnlich wie bei dem Fenster eben, sie hat ja so eine Tür, wo man eben durchschauen kann, wo man eben nur Silhouetten erkennen kann von Personen oder wie auch immer auf der anderen Seite ist. Und dann, wie sie es beschreibt, finde ich so unheimlich, dass da irgendwas auf dem, sie sagt, sie nutzt das Wort kauern, dass da irgendwas auf diesem Telefontisch kauert, irgendein Wesen, irgendein Vieh, irgendein Monster. Ja, und dann eben zur Tür kommt. Sie hat quasi die Klinke in der einen Hand, also sie hat ihre Klinke in der Hand, und auf der anderen Seite wohl dieses Wesen. Sie kann es quasi durch das Glas sehen, die Umrisse, und das Wesen schaut sie an, hat auch die Tür, die Hand auf der, oder die Kralle, wie sie sagt, hier auf der Türklinke. Und ja, das ist schon sehr, sehr spooky auf jeden Fall. Also natürlich in dem Alter ist nicht auszuschließen, dass sie trotzdem geträumt hat, und das einfach ein sehr realer Traum war natürlich. Aber auf jeden Fall ein unheimliches Erlebnis, was einem sicherlich den einen oder anderen Schlaf dann doch raubt, als Kind, wenn man sowas irgendwie erlebt. Ob es jetzt Traum war, ob es Einbildung war, was auch immer. Als Kind hat man auch blühende Fantasie, wie gesagt, nichts unterstellen, Leonie. Aber ja, definitiv auf jeden Fall eine sehr gruselige Geschichte.
Es erinnert mich witzigerweise an einen krassen Albtraum, den meine Schwester mal hatte in München.
Auch mit dem Fenster, ne?
Ja, genau, die hat nämlich auch, die hat auch mal so einen ganz, ganz, ganz krassen Albtraum gehabt, auch mit einem Vieh, was irgendwo, was so über ihrem Klo, da war so eine Ablage, das da gekauert hat. Und sie hat dann auch gedacht, dass sie ins Bad gegangen ist, das Vieh runtergeschmissen, auf sie zugerannt ist und sie ihr auch die Tür zugemacht hat. Dann ist sie aufgewacht und die hat mir auch erzählt, die hat die ganze Nacht in ihrem Schlafzimmer gelegen und hatte wirklich Angst, aus dem Zimmer zu gehen, weil der Traum so krass gewesen sein muss. Kurz um mal so ein Traum links machen, da musste ich gerade sehr dran denken bei der Geschichte.
Es kann natürlich sein, ich als Realist wieder sage natürlich, das könnte ein guter Traum gewesen sein, einfach als Kind, der so real war, dass du ihn dir wirklich absolut felsenfest überzeugt, was dir passiert ist. Wie gesagt, wenn nicht, dann nicht. Aber ja, in jedem Fall als Kind ein erschreckendes Erlebnis, egal was es immer auch immer war.
Und auch zum Zuhören sehr gruselig.
Glaube ich gerne und auch, ja, wie sie es auch erzählt, so, ich kann mir schon vorstellen, dass man da wirklich, ja, sie sagt ja auch, sie hat ja nicht mehr geschlafen, wie sie noch in Erinnerung hat. Glaube ich gerne, hätte ich auch nicht mehr geschlafen. Und vor allem, wie sie auch beschreibt, ne, klar, als Kind hast du ja auch dann den Fluchtreflex, ich will Mama, Papa, Hilfe. Und sie konnte ja nicht raus. Weil sie,
ja, das ist richtig fies.
Das Tierwesen, was auch immer, war quasi vor der Tür. Sie wusste, sie konnte nicht zu ihren Eltern rennen, um Hilfe zu finden. Oder zu ihrer Schwester gegenüber im Zimmer. Sie war halt quasi gefangen in ihrem Raum. Mit der ständigen Angst, dass die Tür nicht aufgeht quasi, was auch immer da draußen ist, reinkommt. Sicherlich ein heftiges Erlebnis als Kind auf jeden Fall. Ja,
definitiv.
Ja, danke Leonie. Wie gesagt, wir hören Leonie gleich nochmal wieder, ein bisschen später mit einer anderen Geschichte, die nicht minder unheimlich ist. Wir kommen jetzt erstmal zu Jenny. Jenny hat uns eine E-Mail geschickt, ebenfalls mit zwei Geschichten. Und ich werde mal die erste von ihr vorlesen, die wir nennen der Uhrmacher. Als meine Mutter so um die 8 Jahre alt war, wohnte sie vorübergehend bei ihrer Tante und ihrem Onkel im ersten Stock eines Hauses, das im Erdgeschoss einen kleinen Laden hatte. In dem Haus ging es aber nicht so ganz mit rechten Dingen zu. Jeden Tag um ca. 18 Uhr rum hörten alle drei immer jemanden mit schweren Schritten die Holztreppe hochgehen. Da war aber keiner. Irgendwann dachten sie, sie fangen an zu spinnen und haben dann Mehl auf die Treppe ausgelegt. Falls sich da wirklich jemand rumtreibt, dann würde man das sehen, dachten sie. Gesagt, getan. Sie hörten die schweren Schritte wieder und schauten nach, aber, wie ihr euch denken könnt, nichts zu sehen. Ein anderer Bericht meiner Mutter besagt, dass im Treppenhaus ein Gemälde hing, mit einem Schäfer und einer Schafsherde. Sie behauptet, dass ich oft das Gefühl hatte, dass der Schäfer sie mit den Augen verfolgt. Ich persönlich denke aber eher, dass das eine Kinderfantasie in meinem eh schon gruseligen Haus war. Sache Nummer 3 waren Lichtkegel, die im Wohnzimmer oft an der Decke auftauchten, als würde man mit einer Taschenlampe an die Decke leuchten, aber die Vorhänge waren zu dem Zeitpunkt schon zu. Was nach den Lichtkegeln passierte, fand ich aber immer am gruseligsten. Und zwar hörten sie immer jemanden auf dem Dachboden, entweder Schritte oder richtig lautes Scharren. Meine Mutter beschreibt es so, als würde man eine schwere Holzkiste am Boden verschieben. Tatsache ist aber, dass sie nicht mal einen Schlüssel für den Dachboden hatten, den hat der Vermieter behalten. Wieso? Keine Ahnung. Sie riefen also den Vermieter an, damit sie nachsehen konnten, was da oben überhaupt ist. Vielleicht ist da irgendwie ein Obdachloser, der irgendwie reingekommen ist, oder ein Tier. Was war am Ende auf dem Dachboden? Gar nichts, außer viel Staub. Eines Nachts ging der Onkel meiner Mutter auf die Toilette. Ihr müsst wissen, dass das Badezimmer außerhalb der eigentlichen Wohnung lag, man musste also über das Treppenhaus ins Bad. Machte ihnen aber nichts aus, sie waren ja die einzigen, die dort wohnten. Als er im Bad war, hörte er dieselben Schritte die Treppe hochgehen, bis sie aufhörten. Genau vor dem Badezimmer. Ein Mordskerl, der am Ende so viel Angst hatte, dass er in der Badewanne geschlafen hat. Hört sich jetzt lustig an, es ist im Nachhinein auch, aber es wurde so schlimm, dass sie ausgezogen sind. Und jetzt kommt der Knaller. Der Vermieter erzählte ihnen bei der Schlüsselübergabe, dass er ihnen verschwiegen hat, dass in dem Laden vor langer Zeit ein Uhrmacher bei einem Überfall erstochen wurde. Dieser Uhrmacher wohnte in der Wohnung darüber und hatte jeden Tag ab 18 Uhr Feierabend und ging nach oben.
Krass.
Das also, ist doch mal eine 1A Ghost Story.
Jetzt kann man halt mal zu Leuten wie Skeptiker Hacker Sun sagen.
Hallo, das bin ich.
So, ja, man könnte es als kindliche Fantasie abtun, aber warum haben es denn drei Leute zeitgleich gehört?
Du,
das muss man halt sagen.
Ich bin
Realist,
also, aber ich bin ja trotzdem offen. So. Und wie gesagt, wenn das alles so vorgekommen ist, dann definitiv. Das ist schon echt unheimlich. Und gerade dieses, wir hatten auch schon mal so eine ähnliche Geschichte eben mit so Abfolgen, dass jemand immer um dieselbe Zeit hört man was, weil da jemand, der mal gelebt hat, irgendwas immer zu der Zeit gemacht hat, so im realen Leben. Das ist schon echt spooky.
Ich habe vorhin witzigerweise, wo du gerade vorgelesen hast, habe ich mir so noch gedacht, oh, oh, da würde ich ja gerne mal wissen, ob sie sich informiert haben, ob in dem Haus mal was passiert ist. Und dann kam sie und dachte ich, ah ja, okay, gut. Weil das wäre immer das Einzige. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor, immer wenn man eine neue Wohnung zieht, wie wir es machen. Da denke ich mir auch mal so, hoffentlich ist da mal nichts passiert, dass es gruselig wird. Aber das werden wir ja sehen. Wir werden
am besten gar nicht nach.
Nee, vielleicht nicht, vielleicht nicht. Ja, das ist schon krass mit den Schritten. Das erinnert mich auch wieder sehr an unser kleines Krankenhaus-Wohnheim, von dem ich ja, das weiß ich ja ungefähr jede fünfte Folge erwähne, das tut mir auch sehr leid, aber da hatten wir das ja auch, dass da nachts immer diese Schritte kamen. Von daher kann ich mir das...
Tür auf, Schritte nach rechts,
genau, aber nie zurück und immer nur in die eine Richtung und das 10, 20 Mal die Nacht, das erinnert mich schon sehr daran.
Wer übrigens nicht weiß, wo Franzi spricht und die Folge noch nicht gehört haben sollte, in der ersten Episode von Unheimlich Persönlich damals, da haben wir unsere eigenen Storys erzählt und da sind Franzis Geschichten dabei. Also,
genau.
Falls ihr noch nicht gehört habt, hört die Unheimlich Persönlich eins.
Ja, deswegen kann ich halt sowas völlig, also bei der die Geschichte ist für mich halt völlig nachvollziehbar, weil ich dachte, ja, ich kenne sowas halt,
ja,
mit Schritten, die halt so urzeitgebunden sind, beziehungsweise so, ja, aber echt krass. Und auch mit dem Onkel, da merkt man halt bei solchen Sachen, da wird halt da wirklich der größte Mensch und der größte, so, ja, da, wenn man einfach Angst hat, hat man einfach Angst. Und
da musste ich echt schmunzeln. Er sagt ja selber, im Nachhinein ist es lustig, aber wenn es wirklich so schlimm war, dass sie ausziehen mussten, ist es natürlich nicht lustig. Aber wie sie halt schreibt, dass hier, ne, der Mordskerl, der gestandene Mann, der dann vor Angst in der Badewanne gepennt hat, weil vor der Tür irgendwelche Schritte waren, die er nicht zuordnen konnte, ja. Das glaube ich gerne, ja. Das ist schon unheimlich.
Ja, ich denke mir auch mal, was macht man in so einer Situation? Also wir sind ja damals in dem Wohnheimzimmer, haben wir zugeschlossen. Ja gut, ich hatte ja den gruseligen Todesschrank da noch stehen, der ja auch gruselig war. Wir haben uns ja irgendwann damit arrangiert, aber ich kann schon verstehen, wenn man sowas immer wieder erlebt, dass man irgendwann ausziehen würde.
Hm.
Wenn es halt echt so gruselig wird, dass einen das, ich kann auch vorstellen, dass einen sowas richtig psychisch zermürben kann, auch einfach mit der Zeit.
Ja, du wartest ja quasi schon jeden Tag drauf, aber dann ist wieder soweit, ah ja, da.
Ja, es war ja wie vorhin bei der einen Geschichte mit der verstorbenen Oma unserer ersten.
Mit dem Kühlschrank.
Mit dem Kühlschrank um 17 Uhr, dann hat man da 18 Uhr den Uhrmacher. Es ist halt so auffällig, dass das so an sowas so ganz häufig auch, wenn man im Internet mal liest, ist immer so, ja, dieses Uhrzeitgeräusch, so Uhrzeitaktion. Und da denke ich mir, kann ja kein Zufall sein. Ich persönlich als ja sehr, da sehr offener Mensch für, sage ich mal, denke ich, wenn so viele Leute erzählen, kann es ja nicht, ja.
Dann muss da was dran sein.
Genau, denke ich mir zumindest.
Ja, wie gesagt, jeder kann natürlich das glauben, auch was er mag. Und wie gesagt, die Story ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr spooky, wenn das alles so, was hier so alles berichtet wird hier in dem Zusammenhang.
Ja, und die liebe Jenny hat uns noch eine zweite Geschichte erzählt, die ich jetzt einmal vorlesen werde. Und die haben wir genannt Atem im Nacken. Als ich in der 8. Klasse war, hatte ich meine Firmung. Dazu mussten wir in einen Vorbereitungskurs und dazu gehörte auch einmal ein sogenanntes Kirche und Kaffee zu veranstalten. Gemeint ist damit ein kleiner Stand, wo es Kaffee und Kuchen zu kaufen gibt nach dem Gottesdienst. Die Vorbereitungen fanden im Pfarrheim statt, das genau neben der Kirche war. Im ersten Stock war der große Pfarrsaal und darin gab es eine winzig kleine Einbuchtung mit einer kleinen Küchenzeile. Wenn da zwei Personen drin stehen, wird es schwer, sich zu bewegen. Meine Aufgabe war es, den Kaffee zu machen, während alle anderen draußen beim Aufbauen halfen. Ich war also allein dort in der Küche. Nach einiger Zeit wollte ich schon mal die Löffelchen vorbereiten, damit ich etwas anderes zu tun hatte, als den Kaffee anzusehen. Ich machte also einen Schritt nach hinten, um die Schublade zu öffnen. Es fühlte sich an, als würde ich jemanden auf den Schuh treten und drehte mich reflexartig mit einer Entschuldigung um. Da war dann aber keine und auf dem Boden war auch nichts, auf das ich getreten haben könnte. Schulterzucken widmete ich mich wieder den Kaffee. Nach ein paar Minuten langweiligen Warten auf dem Kaffee spürte und hörte ich jemanden in meinen Nacken atmen. Ich konnte wirklich den Atem spüren und ich hörte auch ein angestrengtes Atmen. Ich drehte mich dann nochmal um zu sehen, wer mir da so unangenehm nahe kommt. Aber wieder, es war keiner da. Falls jemand von draußen reingekommen wäre, dann hätte ich das an der wahnsinnig knarrenden Treppe gehört. Ich war aber wirklich vollkommen allein dort.
Ja, danke für die zweite Geschichte. Echt auch sehr, sehr spooky. Auch sehr, sehr spooky. Hatte mich ein bisschen erinnert an die wir letztes, glaube ich, hatten mit dem Bunker.
Ja, stimmt,
wo wo diese Stimme kam, die dann hinterm Vorhang, wo aber niemand war.
Ja, der, ja, daran musste ich auch so ein bisschen denken. Und finde ich ja eh schon so eklig, wenn die Leute so nah kommen und so in den Nacken reinatmen.
So generell, ja.
Ja, deswegen bin ich ja so froh, dass jetzt durch Corona einfach im Supermarkt Abstand gehalten wird, weil ich krieg da ja wirklich einen Vollföhn, wenn das Leute machen, aber... Das ist schon heftig.
Ja, also ich meine, klar, auch hier, ne, kann natürlich sein, ein Windzug von irgendwo, vielleicht war es da irgendwo, vielleicht mal ein Fenster offen, vielleicht kam ein Windzug und hat dann gezogen im Nacken.
Ja, aber es ist ja schon vorher so krass, wenn man nach hinten tritt gegen irgendwie, weißt du, jemanden anscheinend auf den Fuß tritt und da ist da auch nichts. Wobei ich das cool finde, dass sie da so ganz cool so, okay, ja, ich mach mal weiter Kaffee.
Ja.
Das finde ich schon krass.
Nee, klar, auch hier wieder, die Details machen es aus, klar, ist schon, ist schon unheimlich, wenn sie sagt auch so, sonst da... Ja, da passt doch einfach sonst niemand rein groß und es ist sehr eng und trotzdem hat dieses Gefühl, sie hat da jemanden berührt oder so und dann plus eben dieser Atem oder ja, dieser Luftzug im Nacken, was auch immer. Ja, würde mir auch die Nackenhaare aufstellen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, von daher danke dann auch für deine zweite Geschichte, Jenny, beziehungsweise beide Geschichten natürlich. Ja, du erlebst ja wirklich reichlich spooky Zeug. Hoffentlich hältst du es in Grenzen bei dir in Zukunft. Wir kommen zu Mona. Mona hat uns ebenfalls per E-Mail geschrieben, eine Geschichte, die ich jetzt einmal vorlesen möchte. Und wir haben sie genannt der Hausgeist. Mein Mann und ich waren noch nicht sehr lange ein Paar, als wir die Gelegenheit bekamen, die Wohnung eines befreundeten Pärchens zu übernehmen. Die beiden sagten uns direkt zu Anfang, dass wir dort allerdings wohl nicht ganz allein wohnen würden. Dort lebt bereits ein Geist. Die Geschichten, die sie uns erzählten, waren die üblichen Geistergeschichten. Nächtliche Geräusche, umgefallene Fotos, etc. Der Geist sei aber freundlich und wir sollten einfach regelmäßig mal mit ihm sprechen. Dann wäre alles in Ordnung. Wir haben das belächelt und nicht wirklich daran geglaubt. Die Wohnung war toll und wir wollten uns die Chance nicht entgehen lassen. Nach einiger Zeit sind aber auch uns einige merkwürdige Dinge aufgefallen. Ein Bild, das an die Wand gelehnt auf einem Regal stand, fiel aus heiterem Himmel einfach herunter. Und zwar auf die Vorderseite. Das war merkwürdig, wir konnten es aber ignorieren. Als wir eines Abends Besuch hatten, hörten wir plötzlich einen lauten Knall, als wäre etwas sehr Schweres umgefallen. Wir haben alles abgesucht, waren im Keller, draußen und auf dem Dachboden, konnten aber nichts finden. Wir dachten uns nichts weiter dabei und hielten unseren Vermieter, der in der Wohnung direkt unter uns wohnte, für den Störenfried. Als wir ihn am nächsten Tag darauf ansprachen, sagte er uns, dass er weder etwas umgeworfen noch überhaupt irgendwas gehört hatte. Da wurde uns doch etwas mulmig. Kurz darauf ist ein gemeinsamer Freund von uns übergangsweise bei uns eingezogen, nachdem er sich von seiner Freundin getrennt hatte. Er war abends gern unterwegs und hat die Nacht auch manchmal woanders verbracht. Eines Nachts, als er wieder angekündigt hatte, nicht nach Hause zu kommen, wurde mein Mann und ich am sehr frühen Morgen durch Geräusche geweckt. Wir hörten die Haustür auf und wieder zugehen, es raschelte, als ob sich jemand die Jacke auszieht und die Zimmertür unseres Mitbewohners öffnete und schloss sich wieder. Wir gingen davon aus, dass er nun doch nach Hause gekommen sei. Allerdings kam er dann am nächsten Mittag mitsamt Tasche zur Tür herein und es wurde relativ schnell klar, dass er gerade erst angekommen war. Angst haben uns die Vorfälle allerdings nicht wirklich gemacht. Es war trotzdem ein merkwürdiges Gefühl und dann erinnerten wir uns an den Rat unseres Freundes, ab und zu mal mit dem Geist zu sprechen. Das taten wir dann auch. Wir begrüßten ihn zum Beispiel immer, wenn wir nach Hause kamen. Nachdem wir damit angefangen hatten, gab es auch nie wieder irgendeinen Vorfall. Mittlerweile wohnen wir nicht mehr in dieser Wohnung und kennen die Nachmieter leider auch nicht. Mich würde interessieren, ob sie auch Bekanntschaft mit dem Hausgeist gemacht haben.
Das finde ich eine sehr schöne Geschichte, also was heißt schöne Geschichte, aber das finde ich eine sehr, sehr coole Geschichte, weil ich das so, weil wir uns das damals auch angewohnt hatten im Wohnheim einfach immer mit dem, was auch immer da war, einfach zu reden. Mhm. Weil ich finde, erstmal macht einen das nicht so viel Angst, wenn man einfach versucht, das so ein bisschen zu, wie soll ich sagen?
Ja, in den Alltag zu integrieren.
Ja, genau. Und ich finde das auch schön, dass ihr halt, also sie auch geschrieben hat, dass sie eigentlich gar nicht so wirklich Angst davor hat, sondern dass es einfach ein bisschen komisch war. Mhm. So. Und mich würde jetzt auch interessieren, ob der Nachmieter das noch hatte, weil ja, sie das ja auch geschrieben hat.
Auf jeden Fall, ja, muss man eigentlich mal anfragen. Nee, wirklich echt total interessant, ja. Und auch, ja, sie sagt ja halt, es wirkte nicht bedrohlich. Es war einfach halt, es war da, aber es wirkte nicht bedrohlich. Das hatten sie ja Vormieter ja quasi auch gesagt. Ne, der ist da, aber es stört, also es ist halt ein, der macht nichts so.
Ja.
Ja, ist schon, bin ich auch dabei, ist wirklich, ist schon unheimlich, ja.
Definitiv.
Vor allem mit dem Freund, also beziehungsweise mit dem Freund, der nicht nach Hause kam.
Ja, das fand ich auch ganz schön
heftig. So den Ablauf, du hörst ja, wenn jemand reinkommt, ne, wie wenn du nach Hause kommst oder so, wenn ich hier bin.
Ja.
Ich kenne genau den Abfall, ja so. Tür geht auf, Schlüssel, Jacke, ne, so man kennt ja so die dann irgendwann.
Hallo Katzen,
dann ich.
Es ist wirklich so.
Und das kennt man ja irgendwann, diese Abläufe. Und klar, wenn du dann hörst, so Tür auf, Tür zu, okay, rascheln, Jacke, okay, Tür geht auf, im Zimmer, wenn so, ja, okay. Weißt du kannst ja im Kopf, du weißt ja dann, was da was passiert, also weißt ja quasi, was, du weißt ja auch, dass der bei dir wohnt, so, und dann weißt du, ah, okay, er ist wieder da. Und dann kommt er wieder nach Hause und meinst du, so, ich war gar nicht hier, also, ja, okay, das ist ähnlich wie mit den Zimmertüren vorhin, die wieder offen standen, das ist schon. Das ist deutlich, das ist auf jeden Fall unheimlich, da bin ich voll dabei. Von daher, danke Mona.
Ja, für die Einsendung.
Für die Einsendung, wir hoffen, ihr habt jetzt keinen neuen Hausgeist mehr, weil auch wenn er nett sein mag, so ein Mitbewohner, der keine Miete zahlt, ist ja auch nicht der Beste.
Auch ich hätte nichts gegen Hausgeist. Was nicht heißt, dass ich in unserer neuen Wohnung Hausgeist möchte.
Ja, pass auf, unheimlich persönliche Sex dann mit
Hausgeist-Chan.
Hausgeist-Chan-Geschichte von uns.
Ja.
Nee, hoffen wir es nicht.
Die nächste Geschichte kommt von Ray Crowfield aus unserer EMS-Facebook-Gruppe. Der hat uns auch eine Geschichte gesendet, die wir einfach mal Charlie-Charlie-Challenge genannt haben. Mein Erlebnis ist zwar leider nicht so spannend, jedoch unter dem Fakt betrachtet, dass die anderen Beteiligten, wie ich, selbst bis heute keine Erklärung dafür haben, trotzdem gruselig. Vor circa 2 Jahren saßen 3 meiner Freunde mit mir in der Schule in einem Flur, von dem 3 Türen im Klassenzimmer abgingen. Wir hatten uns ein Blatt und 2 Stifte genommen, um die Charlie-Charlie-Challenge durchzuführen. So saßen wir im Quadrat um das mit Ja und Nein beschriftete Blatt und fragten immer wieder in den Raum hinein. Da momentan Mittagspause war, konnte uns niemand stören. Wir fragten also mehrmals jeden wohlbekannten Satz. Charlie, Charlie, bist du da? Lange Zeit erhielten wir keine Antwort und wollten gerade gehen, als plötzlich die Klassenraumtür neben uns zu beben anfing. Es wirkte wie ein körperloses Klopfen an besagter Tür, so als ob sie der Wind hin und her schieben würde. Natürlich waren wir uns bewusst, dass es vermutlich der Wind war, der aus einem der geöffneten Fenster im besagten Klassenraum resultierte. Trotzdem blieben wir vor der Tür stehen und schickten 2 der Freunde, einen Lehrer zu holen. Das Beben der Tür hatte mittlerweile aufgehört, als kurz darauf die beiden Freunde mit einem Lehrer wiederkamen. Als er uns die Klasse aufschloss, lief uns ein Schauer über den Rücken. Keines der Fenster war auch nur ein Spalt geöffnet. Seitdem habe ich diese Challenge nie wieder gewagt.
Kennst du die Charlie-Charlie-Challenge, Franzi?
Nein, die sagt mir gar nichts.
Ich glaube, das ist halt so ein bisschen wie Ouija, wie ein Ouija-Brett. Also du hast halt du machst nur auf dem Papier und stellst halt Fragen an den Geist und der soll dann antworten und so weiter. Ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr unheimlich. Also wenn die Tür da anfängt zu rappeln, plötzlich nachdem du, ich meine auch hier, kann natürlich irgendwie einen normalen Grund haben, aber gerade wenn du natürlich dieses Spiel spielst, dass neben dir die Tür anfängt zu beben oder zu wackeln oder zu rappeln, ja, hätte ich mich auch erschrocken, definitiv, ja.
Meine Schwestern haben auch mal als Teenager Gläserrücken gemacht. Mhm. Und die haben sich dann auch da so, die hat gesagt, da ist eigentlich nichts passiert, dieses Rücken. Ja, ja, die haben halt gesagt, das war jetzt so zu 5, dieses Rücken. Wahrscheinlich hat irgendjemand da halt was gemacht. Und dann haben die so eine Angst bekommen davor, dass die dann auch total, ja, die meinen, dass eigentlich bei denen ist gar nichts passiert. Also auch nicht mal Türwackel oder so. Die meinen trotzdem, dass das halt einfach so eine Situation unheimlich ist. Weil ich finde, man wartet bei sowas ja auch irgendwie, dass was passiert. Und ich glaube, dann ist dann auch ein bisschen empfänglicher.
Das ist genau der Punkt. Du hast ja eine Erwartungshaltung. Du willst ja eigentlich, dass was passiert. Sonst würdest du ja gar nicht machen.
Ja, das stimmt.
Und das wird vermutlich jetzt hier, wie gesagt, ich will nichts unterstellen, lieber Ray Crowfield, dass da nichts passiert. Das ist halt, ne, ich will nicht sagen, da ist nichts passiert, aber man erwartet ja natürlich etwas. Und selbst wenn es der Wind dann doch vielleicht war oder wie auch immer, dass das Fenster natürlich nicht offen war. Also ihr dachte, das war ein Windzug und das Fenster war dann aber zu, als die Klasse aufgeschlossen wurde, ist natürlich auf jeden Fall auch seltsam. Aber ja, definitiv trotzdem in dem Zusammenhang, ne, dass das natürlich gerade in dem Moment dann da die Tür anfängt zu rappeln, dann warum auch immer im Endeffekt, da würde ich natürlich auch erstmal blöd gucken, definitiv. Ja. Definitiv. Von daher, danke für die Einsendung und ja, auch schön, dass du in unserer Gruppe bist natürlich und an all die es noch nicht sind, kommt rein, Ende mit Schrecken, Community auf Facebook, da hängen wir ein bisschen zusammen.
Da geht der
ab.
Shit ab.
Da geht ordentlich was ab, da könnt ihr mit uns schnacken, kommt gerne rein. Dann kommen wir zur nächsten Geschichte unserer Hörerin Theresa, ebenfalls per E-Mail geschickt. Es sind ebenfalls 2 Geschichten. Ich mache die erste, Franzi die zweite. Und die erste haben wir genannt Der Mann auf dem Feld. Ich war gerade 18 geworden und stolz wie Bolle auf mein kleines eigenes Auto. Es war schon recht alt und nicht besonders schnell, aber es brachte mich überall hin. So auch in dieser einen stürmischen Nacht, um die es in dieser Geschichte geht. Ich besuchte eine Freundin in einer nahegelegenen Stadt. Wir sahen bis spät in die Nacht Filme und aßen Popcorn. Gegen 2:30 Uhr morgens machte ich mich dann doch endlich mal auf den Heimweg. Sie hatte mir angeboten, bei ihr zu übernachten, aber da ich am nächsten Tag zeitig aufstehen und mit meiner Familie Mittagessen gehen wollte, beschloss ich noch heimzufahren. Trotz des Gewitters, das draußen wütete. Normalerweise dauert es bis in mein Dörfchen nur etwa 15 Minuten, doch in der Umgehungsstraße wurde zu dieser Zeit gebaut, weshalb ich einen Umweg fahren musste, der mehr als doppelt so lange dauerte. Ich fuhr diese Strecke nicht gern, weil sie einen ziemlich langen, steilen Berg hinaufging, mit dem sich mein Auto wirklich schwer tat. Aber ich hatte keine andere Wahl, ich tuckerte mit knapp 50 km/h den Berg im dritten Gang hinauf. Rechts und links von mir waren nur Felder und so konnte der Sturm ungehindert an meinem kleinen Auto rütteln. Das war für mich aber nicht schlimm, denn ich liebe Gewitter. Ich bewunderte die Blitze am Himmel und drehte sogar das Radio leiser, um auch ja nicht den Donner zu verpassen. Nach einer gefühlten Ewigkeit war ich endlich oben angekommen und konnte wieder etwas mehr Gas geben. Ich fuhr die kurvige Straße und freute mich bald, in mein Bett kriechen zu können. Ich bog um die nächste Kurve und plötzlich ging alles ganz schnell. Ein besonders heller Blitz beleuchtete die ganze Umgebung und nicht weit weg von der Straße sah ich einen großen, dünnen Mann auf dem Feld stehen, der in meine Richtung blickte. Er war nur mit einem weißen T-Shirt und kurzen Hosen bekleidet. Ich sah ihn nur für den Sekundenbruchteil des Blitzes, danach verschwand er wieder im Dunkeln. Auch im Rückspiegel konnte ich danach trotz weiterer Blitze nichts mehr sehen. Erst jetzt bemerkte ich, dass mein Radio plötzlich angefangen hatte, wieder Musik zu spielen, obwohl ich es zuvor ja leise gestellt hatte. Und noch etwas fiel mir auf. Die Uhr zeigte 3:01 Uhr, Geisterstunde. Zum Glück war ich nur wenige Minuten später daheim. So schnell war ich noch nie aus dem Auto ins Haus und nach oben in mein Zimmer gelaufen. Es interessierte mich auch nicht, ob meine Eltern davon wach wurden. Ich wollte nur noch in mein Bett. Dort konnte mir nichts und niemand etwas anhaben. Bescheuert, aber es geht mir bis heute noch so. Am nächsten Morgen erzählte ich meinen Eltern davon und meine Mutter konnte mich etwas beruhigen. Tatsächlich lebt in unserer Nachbarschaft ein stark autistischer Mann, der gerne nachts bei Wind und Wetter durch die Gegend läuft, ansonsten aber völlig harmlos ist. Ich habe ihn danach auch noch ein paar Mal sowohl tagsüber als auch nachts gesehen und tatsächlich könnte er es gewesen sein. Auch mein Radio spielte danach noch ab und zu verrückt, wenn ich in ein Funkloch geriet. Doch trotz aller rationalen Erklärungen läuft mir jedes Mal ein kalter Schaubel in den Rücken, wenn ich an diese Nacht zurückdenke.
Also ich muss ja sagen, was ich am allergruseligsten an dieser ganzen kompletten Geschichte finde, ist die Tatsache, dass ich nach wie vor bis heute nicht verstehen kann, wie man Gewitter gut finden kann. Ja. André mag ja auch Gewitter und eigentlich fast alle meine Freunde, aber ich bin da echt noch ein kleines Kind, was wirklich
also
bei Gewitter...
Also wenn ich jetzt draußen irgendwo wäre und ich weiß, ich komme gerade nicht heim, finde ich es auch nicht gut, aber wenn ich jetzt sicher zu Hause bin, Anführungszeichen sicher, dann finde ich Gewitter schon irgendwie beruhigend teilweise sogar, wenn das richtig schön draußen so abgeht und du bist zu Hause und dir kann nichts passieren so. Das mag ich.
Nee, ich finde Gewitter, egal wo ich bin, immer gruselig. Nicht
so unheimlich.
Ja, finde ich super, super unheimlich. Aber nein, aber das ist halt so eine Geschichte. Es lässt sich ja alles eigentlich sehr rational und logisch erklären, aber ich finde es trotzdem, stelle ich mir das ultra gruselig vor, wenn das einem passiert. So, weil da kommen ja alle gruseligen Faktoren zusammen. Nachts, Gewitter,
komischer,
der Blitz, jemand wird erhellt, das Radio spinnt, Geisterstunde, ja. Ja. Das ist ja einfach alles so richtig schön.
Also ist ja alles völlig klischeebeladen, aber wenn das dann wirklich alles in einer Bruchteil von Sekunde quasi, wie sie auch selber schreibt, es zusammenkommt, dann bist du wahrscheinlich wirklich auch so, ab ins Bett.
Ja, aber...
Das ist auch schön, wie sie sagt, so, ich muss ins Bett, da bin ich sicher.
Ja, ich verstehe
so,
das.
Und du so nickend, so, oh,
ja, ja, ich hab einfach nur genickt bei der Geschichte, weil ich dachte, oh, das, I know that feel, bro. Wobei man sagen muss, seitdem ich The Grudge geguckt habe, ist das auch rum, aber andere Geschichte dazu. Wobei ich habe mir gerade, wo du vorgelesen hast, gedacht, oh Mann, der arme Mann, hoffentlich tut wohl, dass ich nicht meine mega Nierenentzündung, wenn der immer bei schlechtem Wetter draußen unterwegs ist, das ist ja fürchterlich. aber ja, da habe ich nur so gedacht, oh nein, hoffentlich geht's ihm gut oder wird nicht mal vom Blitz getroffen.
Ich muss halt wieder dran denken, wir hatten ja jetzt schon zwei Geschichten mit irgendwelchen Menschen, die auf der Straße auftauchen, wo dann meistens, wie wir auch gesagt haben, ja, vermutlich vielleicht jemand aus einer Klinik entflohen, irgendwie aus einer Nervenklinik
oder
vom Verwirrten oder...
Ach, manchmal auch demente Leute aus
demente,
Krankenhäusern,
genau, demente.
Die sind ja auch manchmal ab, hatten wir auch ganz oft bei unserem Krankenhaus.
Deswegen, also, das hatten wir jetzt ja schon öfter, solche Erlebnisse, aber klar, ne, auch dieses nachts allein auf der Straße, das ist ja eigentlich auch so ein typisches Klischee, was man immer auf Filmen sieht, wenn das dann einem wirklich passiert so und man ist auch wirklich nur so, ja, wie gesagt, man fährt ja auch, man muss sich auf die Fahren konzentrieren und dann passiert aber sowas, dass du da am Straßenrand irgendwo was siehst und so, ich glaube, das ist schon, ja, das macht dich schon, glaube ich, ziemlich, in dem Moment, dann macht dich das mürbe, kann ich auch mir vorstellen, dass dann echt aufs Gas trittst und dann so, okay, ab nach Hause.
Ja, aber ich verstehe es, dass man dann einfach...
Aber es wurde ja hier aufgeklärt, ja, aber wie sie ja sagt, bleibt trotzdem ein einschneidendes Erlebnis auch bei ihr, wie sie auch schreibt.
Ja, total, das ist natürlich super gruselig, klar, auf jeden Fall.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Geschichte.
Ich lese dann mal die zweite Geschichte von der lieben Theresa vor und die haben wir genannt Das Labor. Nach meiner Ausbildung begann ich im Labor eines kleinen Krankenhauses zu arbeiten. Die Nachtschichten dort waren meist recht ruhig, daher waren wir nachts immer allein. Als ich letztes Jahr zu meiner Schicht kam, berichteten mir meine Kolleginnen von mehreren Diebstählen, die vor einigen Tagen wohl auf verschiedenen Stationen stattgefunden hatte. Es wurde nur Bargeld gestohlen, an Handys, Kreditkarten oder Schmuck hatte der Dieb kein Interesse. Ich nahm die Geschichte nicht so ernst, so etwas kam zwar selten, aber dann noch immer wieder mal vor. Und so startete ich unbekümmert in meine Nachtschicht. Wie üblich hörte ich nebenbei unerlaubterweise über Kopfhörer, Podcasts oder Hörbücher. Etwa gegen Mitternacht waren alle Proben soweit abgearbeitet, dass ich beschloss, mich kurz in den Aufenthaltsraum zu setzen und eine Kleinigkeit zu essen. Das Labor war von oben betrachtet wie ein Haar aufgebaut. Auf der einen Seite die unterschiedlichen Laborräume, auf der anderen das Büro, Toiletten, die Umkleide und der Aufenthaltsraum. Verbunden wurden diese Räume durch ein Lager in der Mitte. Auf beiden Seiten konnte man das Labor betreten oder verlassen, ohne von der jeweils anderen gesehen zu werden. Hören
würde man es jedoch sogar sehr gut, denn die Türen fielen immer so laut ins Schloss, dass man es zu jeder Tages- oder Nachtzeit von überall im Labor wahrnehmen konnte. Ich ging also durch das Lager in Richtung Aufenthaltsraum, als mir auffiel, dass die Tür zur Umkleide offen stand und Licht brannte. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich sie vorher geschlossen und das Licht gelöscht hatte. Aber vielleicht irrte ich mich auch? Ich warf einen kurzen Blick in die Umkleide. Sie war wie zu erwarten leer. Ich machte das Licht aus und zog die Tür hinter mir zu. Dann ging ich in den Aufenthaltsraum. 2 Stunden später, ich hatte die Sache mit der Umkleide schon fast wieder vergessen, stand ich in einem der Laborräume und kümmerte mich um eins der Geräte. Man muss sich die Situation so vorstellen, dass ich mit dem Rücken zur Tür über eines der Geräte gebeugt stand. In meiner Blickrichtung, also gegenüber der Türseite, war eine Fensterfront. Da es draußen natürlich dunkel war, spiegelte sich der ganze Raum in den Fenstern. So konnte ich den Flur die ganze Zeit sehen, während ich arbeitete. Man muss dazu noch sagen, dass diese Analyseautomaten sehr laut sind und ich deshalb nicht hören würde, wenn jemand den Flur entlang laufen würde. Ich stand also da und werkelte so vor mich hin. Dann nahm ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung im Flur wahr. Ich drehte mich sofort um und lauschte, konnte aber nur das mechanische Klicken der Geräte hören. Ich ging zur Tür und blickte den Flur in beide Richtungen entlang. Doch es war niemand zu sehen und eine zugefallene Tür hatte ich auch nicht gehört. Hatte ich mir die Bewegung nur eingebildet? Oder warteten in einem der Räume vielleicht ein Pfleger, eine Schwester oder ein Arzt auf mich? Ich ging alle Laborräume ab, doch nirgendwo war jemand. Es waren auch keine neuen Proben in der Annahme bestellt worden. Um ganz sicher zu gehen, ging ich auch noch die Räume auf der anderen Seite ab. Es wäre nicht das erste Mal, dass sich ein neuer Kollege bei uns verläuft und plötzlich in der Umkleide steht. Doch auch hier war niemand zu sehen. In diesem Moment hörte ich eine Tür auf der anderen Seite ins Schloss fallen. Sofort lief ich wieder nach drüben, aber es war noch immer niemand zu sehen. Jemand hatte also gerade das Labor verlassen. Doch wo dieser jemand vorher war, seit wann er mit mir im Labor war und was er dort zu suchen hatte, weiß ich bis heute nicht. Ja, das war wieder eine gute Mischung, eine gute Gruselmischung aus Nachtschicht, Krankenhaus und man ist ganz, ganz, ganz alleine.
Ja, dachte mir direkt so, was sagt wohl Franzi dazu als alte Nachtschichtlerin?
Man muss dazu sagen, dass in der Zeit, wo ich noch Nachtschichten gemacht habe oder auch bei den Krankenhäusern, wo ich gearbeitet hatte, da waren wir immer eigentlich immer zu zweit da und ganz, ganz, ganz selten alleine. Deswegen, ja, aber ich fand das schon zu zweit manchmal richtig unheimlich, auch wenn ein Kollege mal irgendwo hin musste und man dann alleine war. So eine Nachtschicht, die hat schon so eine leichte, gruselige Grundstimmung. Mhm. Und ich finde auch, also so ging es mir zumindest, man hatte irgendwie immer noch mal die Sinne so ein bisschen mehr geschärft, weil man immer horchen musste, auch wenn du mal was aus dem Patientenzimmer hörst und sowas. Deswegen, ja, finde ich aber trotzdem krass. Also wir hatten damals bei uns im Krankenhaus, weil das stimmt, was sie auch geschrieben hat, so Diebstähle waren zwar sehr, sehr selten, aber man hatte das manchmal so ein bisschen. Also mir wurde auch mal meine Geldbörse aus der Umkleide geklaut, oha, komplett. Ja, das war fantastisch. Und deswegen kann es ja manchmal wirklich sein, dass man irgendwie, manchmal gab es da Patienten, die sind da nachts rumgegeistert und haben dann manchmal Sachen gemopst oder sowas. Kann ja sein. Aber es ist natürlich komisch, wenn man da niemanden sieht, kann sich natürlich auch jemand versteckt haben. Aber ich finde immer allein schon diese Vorstellung, dass jemand mit dir, obwohl du alleine bist, in so einem Labor drin war und du nicht weißt, wer es war, das finde ich halt immer fies.
Ja, das glaube ich gerne.
Also sowas finde ich, also find ich einfach, ich glaube, das wäre einfach eher ein ekelhafter, also ein gruseliger Gedanke.
Vor allem, man weiß ja sonst, wenn wer da ist. Man kennt ja sonst die Dienstpläne von seiner Station wahrscheinlich, oder?
Ja, aber genau. Nachts, wenn man allein ist, dann, ja.
Das meine ich, also wäre da jemand anders gewesen, hätte sie das ja wahrscheinlich echt wissen müssen, dann wäre es ja eingetragen.
Genau. Ja. So ist es halt komisch und ich finde halt, wenn man nachts...
Oder kommen da auch Leute aus anderen Stationen hin wahrscheinlich.
Ja, im Labor vermutlich halt, um Proben abzugeben oder sowas. Aber man weiß natürlich nicht, natürlich könnte es auch ein anderer Kollege gewesen sein, der mal ganz kurz ins Labor ist oder irgendwas gesucht hat oder so. Aber ich finde, dann sagt man ja Bescheid.
Bescheid, ja.
Also wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, bei uns im Krankenhaus, meine Ausbildung, das war ja auch ein kleines Krankenhaus und da hatten wir auch ein Labor, wo wir halt immer hingelatscht sind. Und ich habe immer, wenn ich da reingegangen bin, habe ich auch mal gerufen, hi, ich bin's, so nicht erschrecken. Deswegen ist es halt so komisch, dass es jemand nicht machen würde. Oder
ja, verstehe ich.
Man weiß es halt nicht. Also zumindest, wenn auch jemand da vorbeigelaufen ist bei ihr, als sie halt da gewerkelt hat, würde man ja sagen, hey, nicht erschrecken, ich bin's nur. Da würde man ja nicht so stumm vorbeigehen. Nicht
heimlich weghuschen.
Ja, ja, genau, deswegen. Also finde ich auch schon fies. Aber Nachtschichten alleine ist eh schon super gruselig. Das musste ich auch ein paar Mal machen, nicht oft, aber das war halt echt immer so unangenehm.
Sehr gruselig. Gut.
Ja.
Gruselig. Hoffentlich wirst du in Zukunft vor nächtlichen Laborgeistern oder zumindest Kollegen, die nicht Hallo sagen, verschont.
Auf jeden Fall.
Das wäre ja angenehm. Und wir kommen zum nächsten Einspieler, denn wie versprochen von Leonie gibt es noch eine zweite Geschichte. Sie hat noch eine geschickt, eine kürzere, und die nennt sich, oder die haben wir genannt, die Badezimmertür. Was es damit auf sich hat, das erzählt euch jetzt Leonie mal selbst.
Ich habe dann auch noch eine zweite, kleinere und nicht so lange Geschichte zu erzählen. Die ist vor ungefähr 1-2 Jahren passiert. Und zwar habe ich an meinem Schlafzimmer ein kleines Bad angrenzen. Und die Zimmertür, also die Badtür, geht nach außen auf. Das bedeutet, die Badtür geht in mein Zimmer, in die Richtung von meinem Zimmer auf. Also nicht ins Bad, sondern in mein Zimmer rein. Und zwar war es eines, also es ist allgemein immer so, dass ich meine Badtür zumache in der Nacht, weil ich das nicht mag, wenn ich in meinem Bett liege und die Badtür ist halt im Dunkeln auf. Und es war halt wieder nachts und ich wollte schlafen gehen. Ich habe es schon überall dunkel gemacht und wollte die Badtür schließen und möchte sie zumachen. Und kurz bevor sie im Schloss ist, merke ich, wie etwas mit richtigem Gegendruck gegen meine Badtür drückt. Also richtig extrem, dass sich das so anfühlt, als würde da etwas sein oder jemand sein, der nicht möchte, dass ich die Badtür schließe. Und ich konnte die Badtür einfach nicht zumachen. Normal geht die ja zu und auf einmal, als würde jemand die Badtür aufdrücken wollen, dass ich die nicht zumache. Und dann habe ich mit richtig viel Schwung und ich musste meinen ganzen Körper gegen die Badtür drücken, dass sie zugeht. Und ich habe sie zugemacht. Sie ist zum Glück zugeblieben. Ich habe dann nicht nochmal ins Bad geschaut, ob da irgendwas ist und bin schlafen gegangen. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe nachgesehen, ob da vielleicht ein Wäschekorb stand oder irgendetwas anderes, das es behindern konnte, dass ich die Badtür schließe, aber da war nichts.
Ja, das war die Geschichte von Leonie, die zweite Geschichte. Und eine Tür, die nicht zugehen will, beziehungsweise eine scheinbar unsichtbare Macht oder was auch immer, eine Kraft, die sich gegen die Tür lehnt und sie nicht zugehen lassen will. Leonie hat sie dann mit aller Kraft zugebekommen und ist dann, ohne auch weiter zu forschen, direkt ins Bett, um nichts weiter zu provozieren. Und ja, am nächsten Morgen geschaut, ob da irgendwas noch ist, was da geklemmt haben könnte, irgendwas im Weg stand, was sie vielleicht abends nicht mehr gesehen hat. Aber nein, da war ja wirklich gar nichts, wie sie schreibt. Also, das ist schon seltsam, ja.
Das stimmt, das erinnert mich ein bisschen an die andere Geschichte vorhin, auch mit dem, wo man das Wesen gesehen hat, was da die Tür so versucht hat zu öffnen, mit dem Gegendruck, da musste ich auch so ein bisschen denken, das ist ja so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen ähnlich. Würde ich gerne mal wissen, Leonie, falls du das hörst, hast du da direkt an die Geschichte wieder gedacht eigentlich, als das passiert ist, oder hast du da gar keinen Zusammenhang rausgeschlossen? Ja, das würde mich mal interessieren, ob man dann sich so an die Kindheit erinnert, wo das halt so passiert ist.
Auch eine Tür war, ja. Auch mit der Tür zu tun hatte zumindest.
Ja, aber auch fies. Ich kann mir halt besonders vorstellen, wenn man das halt einmal probiert, dann geht's nicht, dann probiert man es nochmal. Ich glaube, irgendwann setzt halt auch Panik ein, weil man denkt so, Mensch, diese scheiß Tür muss doch jetzt mal zugehen. Ich glaube, das kommt dann auch noch dazu, dass man dann echt so ein bisschen panikt, vielleicht schneller mal.
Ja, sie sagt ja eben, dass sie sich dann ja auch mit großem Kraftaufwand da reingestemmt hat, damit sie überhaupt zugeht, ja. Und dass man dann eben nicht direkt nochmal reingeht ins Badezimmer, weil man ein bisschen ein gutes Gefühl hat, glaube ich, gerne dann, ja. Schon seltsam, ja.
Leonie, ich hoffe, du wirst in der Zukunft nicht mehr so garstige Türen haben, auf jeden Fall.
Ja, die Türen haben sich gegen dich verschworen.
Wir hoffen, dass das in der Zukunft nicht vorkommen wird.
Ich meine, klar, vielleicht hat die Tür geklemmt, weiß man auch wieder nicht, ich müsste rational wieder. Vielleicht hat sie irgendwie geklemmt, vielleicht war das Scharnier irgendwie kaputt oder was auch immer. Kann ja vieles sein, aber ist schon auf jeden Fall nicht unmulmig, sage ich mal, auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt zur nächsten Geschichte von Elena. Die hat uns per E-Mail geschrieben und die Geschichte von ihr lautet, oder haben wir genannt, Gestalt auf dem Friedhof. Die Geschichte beginnt in meinem Heimatort, ein wirklich sehr, sehr kleines Dorf mit ca. 400 Einwohnern und gerade mal einem Metzger, der mittlerweile aber auch die Flagge gehisst hat. Ein Teil des Dorfes liegt auf einer Art Berg und der andere Teil befindet sich im Tal. Es müsste ca. in der 4. Klasse gewesen sein. Meine ehemalige beste Freundin und ich, wir haben beide auf dem Berg gewohnt, sind öfters mal zu Freunden ins Tal gegangen, um zu spielen oder was wir sonst noch alles getrieben haben. Da das Dorf so klein ist und wirklich jeder jeden kennt, war es nie ein Problem, wenn wir mal länger gespielt haben. Deswegen war es auch oftmals schon dunkel, bis wir unseren steilen Nachhauseweg angetreten sind. Um so schnell wie möglich zu Hause anzukommen, haben wir eine Abkürzung über den Friedhof genommen. Der lag genau in der Mitte von Tal und Berg. Es war auch nie ein Problem, wir hatten nie Angst, bis wir eines Abends eine Gestalt an der Aussegnungshalle gesehen haben. Sie war mit einem langen schwarzen Mantel gekleidet, er hat uns angestarrt, aber nichts gesagt. Wir haben natürlich sofort die Beine in die Hand genommen und sind den Rest nach Hause gerannt. Das Erlebnis kam dann erstmal nicht mehr zur Sprache, bis meine beste Freundin eines Morgens vor dem Unterricht zu mir kam und erzählte, sie sei am vergangenen Tag unten im Tal bei einer Freundin gewesen und hätte auf dem Nachhauseweg die Gestalt in dem schwarzen Mantel wieder auf dem Friedhof gesehen. Diesmal soll sie aber sogar auf meine beste Freundin zugelaufen sein und etwas Unverständliches gemurmelt haben. Dabei hat meine beste Freundin die Gestalt ein bisschen besser erkannt und war der festen Überzeugung, dass der schwarze Mantel mit schwarzen glänzenden Federn bestickt sei. Einige Tage später habe ich tatsächlich eine Gestalt auf dem Nachhauseweg durch den Friedhof gesehen. Ich habe ihr davon selbstverständlich auch berichtet. Auch von der schwarzen Feder wie die eines Raben, die ich an einem Grab gefunden habe. Ab diesem Moment nannten wir die Gestalt nur noch den Federmantel. Er war unser Insider-Gesprächsthema Nummer 1, wie das nun mal so ist bei besten Freundinnen. Das ging dann ein paar Wochen so weiter. Einer hat den Federmantel gesehen, dieser ist auf einem zugekommen und hat etwas Unverständliches gemurmelt. Ab und zu ist wieder eine Feder aufgetaucht und einmal hatte meine beste Freundin sogar einen Kratzer am Hals, der vom Federmantel stammte. Die Geschichten wurden nämlich natürlich immer verrückter und haben dann so weit geführt, dass wir uns nachts allein gar nicht mehr aus dem Haus getraut haben. Durch den Friedhof sind wir, egal ob Tag oder Nacht, sowieso nicht mehr gelaufen. Mit dem Wechsel an die weiterführende Schule und den Sommerferien ist die Geschichte vom Federmantel irgendwann abgeebbt und kam nicht mehr zur Sprache. Mit 16 oder 17 Jahren, wir philosophierten über die alten Zeiten, gestanden wir uns in aller Ehrlichkeit, dass wir dem anderen nur Angst machen und mit seinen Geschichten mithalten wollten. Es mag sein, dass wir abends ein oder zweimal eine Gestalt mit langem Mantel gesehen haben, aber Federn am Mantel war da keine und auch der Kratzer meiner Freundin stammte von einem Unfall zu Hause, nicht vom Federmantel. Ich weiß jetzt zwar, dass es keinen gruseligen Mann im Federmantel gab und wir uns mit den Geschichten nur gegenseitig aufgeputscht haben, aber Friedhöfe sind mir immer noch nicht geheuer und die Dunkelheit ist sozusagen mein größter Feind. Es könnte ja ein Mann mit Federmantel auftauchen.
Das finde ich aber irgendwie auch eine süße Geschichte.
Ja.
So mit denen, also das mit der Gestalt, das habe ich mir nämlich auch gedacht, ich musste jetzt auch gerade an die andere Geschichte denken, mit dem Blitz und dem Mann, der da im Feld stand, wo du angefangen hast zu erzählen, dachte ich so, es könnte ja auch irgendjemand gewesen sein, der vielleicht am Friedhof war, aber für so ein Kind ist natürlich langer schwarzer Mantel, das sowas ist ja schon
bedrohlich.
Unheimlich und bedrohlich, genau. Aber ich finde es ja, ich finde es einfach süß, dass ihr euch dann, also dass die beiden Mädels sich dann gegenseitig gestanden haben, so, wir wollten uns nur ein bisschen Angst machen und
Ja, aber so beginnen eben urbane Legenden. So fangen an, sich solche Dinge zu verbreiten. Der eine erzählt, der andere trägt es weiter. Ja. Also hätten sie das noch mehr Leuten erzählt und hätten es vielleicht noch weiter getratscht in der Schule, hätte das so richtig so ein lokales Phänomen werden können. Und jeder sucht den Federmantel. Dann gibt es so einen örtlichen Zeitungsbericht, so Mann mit Federn auf Friedhof gefunden oder gesichtet oder wie auch immer.
Aber ich finde den Begriff Federmantel auch sehr schön.
Federmantel.
Ja, aber es ist
trotzdem... Das könnte so der Charakter von so einem Mystery-Roman sein.
Ja,
Federmantel.
Aber es ist halt auch krass, dass man sich, das merkt man ja, dass man sich dann so reinstellen kann, dass man trotzdem Angst hat, nach Hause zu gehen. Weil natürlich, dann denkt man sich, oh mein Gott, der hat das gesehen. Man glaubt sich ja auch gegenseitig und das ist schon...
Gerade im Alter, klar.
Ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass sowas ein, was sie ja auch schreibt, dass es halt trotzdem immer so ein bisschen im Hinterkopf ist. Hm? So, wenn man über Friedhöfe läuft, dass man immer trotzdem an solche Geschichten denkt. Das kann ich mir auch super, super gut vorstellen.
Ja. Das ist prägt.
Das ist trotzdem auch so ein bisschen unheimlich. Ein bisschen Hals
nach, genau. Man könnte ja doch wieder irgendwas sehen. Ja,
ja, aber coole
Geschichte.
Fand ich auch richtig, richtig schön. Also vielen, vielen Dank für die Einsendung.
Genau.
Und dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Geschichte. Die kommt von der lieben Tanita. Die hat uns auch eine E-Mail geschickt und wir nennen sie Oma wacht über dich. Seit ich klein war, hatte ich Probleme beim Schlafen. Dazu muss ich sagen, dass ich eine Erkrankung am Herzen habe. Und die wirkt auch auf die Lungen ein und sorgt dafür, dass ich schwer atmen kann und auch teilweise sehr starke Schmerzen habe. Auf jeden Fall hat es dafür gesorgt, dass ich besonders als Kind schnell mal Panik bekommen habe, wenn ich nachts aufgewacht bin und keine Luft mehr bekam. Mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, also das mit der Panik. Immer wenn ich deswegen aufgewacht bin, und ja, wirklich nur wenn ich deswegen aufgewacht bin, bei Albträumen oder Krankheiten war das nie, konnte ich schwer nach meinen Eltern rufen, da ich ja kaum einen Ton rausbekam. Meine Eltern hatten ihr Schlafzimmer zudem in einem anderen Stockwerk. Und dadurch wurde die Panik dann immer schlimmer, weil ich wusste, dass meine Eltern nicht kommen würden. Und somit habe ich mich dann immer noch mehr reingesteigert. Und dann war da immer diese Gestalt. Eigentlich war es nur eine Silhouette. Ich habe niemals ihr Gesicht gesehen. Ich weiß aber, dass sie kleiner als meine Mutter war, aber nur minimal und etwas pummelig. Und ich wusste, dass es eine Frau war, weil sie gesummt hat und man natürlich dann oft hört, ob es ein Mann oder eben ein, in dem Fall eine Frau war. Diese Frau stand immer an der gleichen Stelle an meinem Bett und summte dieses Guten Abend, Gute Nacht. Es hat mich immer sehr beruhigt und wenn ich dann wieder besser atmen konnte, bin ich einfach immer wieder eingeschlafen. Später, da war ich dann so 13 bis 14 Jahre alt, habe ich das meiner Mutter mal erzählt und sie war total schockiert. Dieses Lied hat ihre Oma ja auch immer vorgesungen oder gesummt, wenn sie krank war und sogar die Silhouette passt perfekt, wenn man mal Bilder von der Oma anschaut. Meine Mutter hat dieses Lied niemals mit mir oder meinen Geschwistern gesungen. Aus dem einfachen Grund, dass sie diese Textstelle »Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt« nicht mag. Und ich habe letztens auch mit meiner Oma, also die Mutter meiner Mutter und die Tochter von meiner Oma, von der meine Mutter gesprochen hat, darüber gesprochen. Und sie hat mir auch versichert, keinen ihrer Enkelkinder dieses Lied vorgesungen zu haben. Generell gar kein Gute-Nacht-Lied oder so. Meine Familie findet das ganz schön gruselig. Wir haben mittlerweile auch schon im großen Rahmen darüber gesprochen. Einfach um zu sehen, ob irgendjemand eine ähnliche Erfahrung gemacht hat oder sonstiges. Um ehrlich zu sein, fand ich aber als Kind und auch jetzt als Erwachsene nicht ganz gruselig. Ganz im Gegenteil. Es ist unglaublich beruhigend zu wissen, dass die Uroma, die ich nie kennengelernt habe, mit der ich laut meiner Mutter und Oma aber sehr viele Ähnlichkeiten habe, sowohl vom Aussehen als auch vom Charakter her, zu wissen, dass sie, keine Ahnung, ob man es so sagen kann, aber dass sie auf mich aufpasst und mich beruhigt. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Übrigens passiert mir das auch heute noch. Ich habe zwar jetzt Medikamente, die mir helfen, doch manchmal bekomme ich solche Attacken noch nachts. Und dann ist sie immer noch da. Aber nur, wenn ich zu Hause schlafe. Also auch dasselbe Haus aus meiner Kindheit. Wenn es woanders passiert oder tagsüber, ist sie nicht da. Zudem bekomme ich immer Kopfschmerzen und mir wird schwindelig, wenn ich bei der Haltestelle Wandsbek-Markt bin, was öfter vorkommt, weil ich da umsteigen muss, um zur Arbeit zu fahren. An einer der Bushaltestellen ist besagte Oma gestorben, aber ich glaube, hier kann ich mit Sicherheit sagen, dass es daran liegt, dass ich weiß, was dort passiert ist. Zudem steht da noch eine Statue, die ein angeheirateter Neffe meiner verstorbenen Großtante gemacht hat, die mir sehr viel bedeutet hat. Und die kann ich auch nicht mehr sehen, ohne dass mir die Tränen kommen. Ja, das finde ich eigentlich eine zeitgleich schöne, aber auch sehr traurige Geschichte auf jeden Fall. Also ich finde es erstmal sehr, sehr schön, dass dir das gar keine Angst macht. Also so mit dem Summen und mit der Gestalt, dass du davor keine Angst hast, sondern das eher als beruhigend empfindest. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Und ich hoffe aber natürlich, dass es mit der Gesundheit und mit den Medikamenten auf jeden Fall besser ist. Und es ist ja auch schön zu lesen, dass es halt auch mit den Panikattacken ein bisschen weniger ist. Aber auch schön zu wissen, dass wenn du sie hast und zu Hause bist, einfach dann weißt, dass jemand da ist, um dir zu helfen.
Dieses Verbundene halt daraus, sich zu nehmen, ne? Also das quasi sich zu nutzen. Einmal den Verlust, die Trauer damit zu bewältigen, aber das auch für sich dann vielleicht zu nutzen, so in dem Sinne, damit es einem selber auch besser geht. Das ist echt eine schöne Kombination und, glaube ich, auch gute Möglichkeit, damit umzugehen. Und ja, ob es einfach nur, ich hatte am Anfang so ein bisschen in Richtung auch fast Schlafparalyse gedacht, ne, wegen so einer Gestalt, wie auch immer, was auch immer ist, aber wenn es nur eine unterbewusste Verarbeitung des Ganzen ist, das Ganze sich wieder als beruhigendes Mittel dazu zu nehmen, weil man darin halt dann doch vielleicht nochmal diese verlorene Person erkennt, das ist ja eigentlich eine schöne Sache.
Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Aber ich kann mir das auch mit der Haltestelle gut vorstellen, wenn man weiß, was da passiert ist, dass das einfach, ja, ich glaube, das ist, wenn es so einen Ort gibt, wo man weiß, was passiert ist und da ist vielleicht was, ja, was geschehen in der Vergangenheit, was einen so ein bisschen, also selbst wenn man es gar nicht so offiziell weiß, also nur weiß und gar nicht selbst so miterlebt hat, dann ist es aber trotzdem, da kann ich mir vorstellen, dass einen solche Orte einfach so ein ungutes Gefühl geben. Ja, ja, genau. Aber auf jeden Fall vielen, vielen, vielen Dank für deine Geschichte.
Ja.
Die war sehr, sehr berührend, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann macht der André mal weiter, würde ich sagen.
Dann mache ich weiter mit einer Userin von Instagram, beziehungsweise hat eine E-Mail geschickt, aber wir sollen sie mal benennen als die Zeichenfeder. Das ist eine Künstlerin, könnt ihr gerne mal auf Instagram schauen. Und eben eine Hörerin von uns und die hat uns ebenfalls eine Geschichte geschickt. Und die haben wir genannt Vorboten. Meine Familie und ich sind eigentlich ganz normale Leute. Aber irgendwie scheinen wir für unheimliche, okkulte und unerklärliche Dinge besonders empfänglich zu sein. Da wäre zum Beispiel mein Opa. Er hat erzählt, dass er manchmal nachts aufgewacht ist und er dann eine schwarz gekleidete Frau neben sich am Bett stehen sah. Er und die Frau unterhielten sich dann über dieses und jenes, irgendwie schienen sie sich angefreundet zu haben. Jedenfalls kam das in den Erzählungen immer so rüber. Leider kann ich ihn nicht mehr zu den Details befragen, da er schon verstorben ist. Aber das wirklich Interessante ist, dass diese nächtlichen Erscheinungen anscheinend nun von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. So klagt meine Mama immer mal wieder über schwarze Männer, die neben ihrem Bett stehen oder das Schlafzimmer durchqueren. Doch im Gegensatz zu meinem Opa kann sich meine Mama nicht mit den Gestalten anfreunden. Sie jagen ihr eine Heidenangst ein und wenn man weiß, wann diese Erscheinungen auftauchen, weiß man auch warum. Die schwarzen Männer sind nicht jede Nacht da. Oft ist monatelang oder gar jahrelang Ruhe. Dann fängt es langsam an. Erst steht ein schwarzer Mann im Schlafzimmer, dann herrscht zwei Nächte lang Ruhe, dann sind es drei Männer, dann vier, es werden immer mehr in immer kürzeren Abständen, bis der Höhepunkt des Spuks erreicht ist. Meine Mama träumt von ihrer Großmutter. Es ist ein grausamer Traum, eher wie ein Kaffeeklatsch unter Verwandten, doch sobald meine Mama davon erzählt, ist allen klar, in den nächsten Tagen wird einer aus der Familie sterben. Leider mussten wir in den letzten 20 Jahren von 6 Familienangehörigen verabschieden. Und jedes Mal kamen die schwarzen Männer und meine Uroma, um den Tod anzukündigen. Ich hoffe, ich habe diese Gabe nicht geerbt, aber die Chancen stehen nicht schlecht, da meine Mama und ich eine unheimliche, fast telepathische Verbindung zueinander haben. Es gibt mehrere Beispiele, aber eines ist mir ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Es war mein Geburtstag, ich denke es war der 25. und an diesem Tag musste ich in einer kleinen Bäckerei arbeiten. Ich war leicht genervt, da ich eigentlich frei gehabt hatte, aber ich dann für eine erkrankte Kollegin einspringen musste. Wie ich also so vor mich hin grummelte, klingelte der Backofen. Die Brötchen sind fertig. Immer noch in Gedanken, eigentlich ganz woanders, nämlich in meinem Bett daheim, mache ich also die Ofentür auf und nehme das erste Blech aus dem Ofen und lasse es gleich wieder fallen. Ich hatte vergessen, die Ofenhandschuhe anzuziehen. Meine beiden Handflächen waren dementsprechend verbrannt. Voller Schmerz stürmte ich zum Wasserhahn und ließ Wasser darüber laufen. Plötzlich klingelte das Telefon. Meine Kollegin geht ran und hält mir dann den Hörer ans Ohr. "Es ist deine Mama", sagt sie. Ich bin verwundert, da meine Mama sonst nie anruft, aber sage mir, dass sie mir vielleicht zum Geburtstag gratulieren möchte. "Hallo Mama, was ist los?", frage ich neugierig. "Ist alles mit dir in Ordnung? Ich habe dich schreien gehört. Geht's dir gut?", kommt ein aufgelöster Wortschwall durch den Hörer. Ja, ich habe mir gerade meine Handflächen verbrannt, aber sonst geht's mir gut", antworte ich entgeistert. "Oh Gott, Kind, ich habe dich nur schreien gehört", kommt es nur noch schluchzend aus dem Hörer, während ich entgeistert auf meine Hände blicke. Irgendwie hat meine Mama meinen Schmerz über mehrere Kilometer gespürt. Es lief mir eiskalt den Buckel runter, aber irgendwie fand und finde ich das super cool, weil es einfach zeigt, wie nah wir uns sind.
Ich finde, das hört man ja häufiger. Ich habe auch eine Freundin, die so erzählt, dass solche Sachen, was so, so Erscheinungen und sowas angeht, ja auch wirklich oft so ein familiäres Ding ist. Mhm. Weil man hört das ganz oft, wenn Leute, also ich habe da 2 Freundinnen, die ich jetzt hier mal nicht namentlich nenne, aber wenn ihr es hört, wisst ihr bestimmt, wer gemeint ist. Nein, aber ich habe 2 Freundinnen, die mir das auch unabhängig mal voneinander erzählt haben, dass das in der Familie einfach so eine Häufung, dass es da einfach so eine Häufung gibt davon, dass die einen halt sehr empfänglich dafür sind und halt mehrere Erscheinungen erlebt haben. Da habe ich auch schon ziemlich, ziemlich viele Geschichten gehört. Deswegen finde ich das sehr, sehr interessant. Also ich kann es mir gut vorstellen, dass es sowas halt wirklich gibt. Ich weiß, du bist ja eher der Skeptiker. Ich bin ja eher so der...
Also was heißt bei sowas Skeptiker? Ich glaube auch, dass es einfach so einen gewissen Bund gibt, wenn man so weiß, einfach in der Familie, wie der andere funktioniert, wie der tickt, man ist einfach so krass verbunden zusammen, dass man so ein Gefühl, Gespür bekommt, wenn es dem anderen halt einfach nicht gut geht generell. Aber natürlich ist es natürlich schon eine krasse Geschichte, wenn du wirklich, wenn die Mutter anruft und sagst, ich habe dich schreien hören. Also direkt zu sagen, ich habe gespürt, dass irgendwas passiert. Das ist natürlich auf jeden Fall schon eine verrückte Eigenschaft. Und in dem Sinne halt hier auch mit der Vorgeschichte eben, mit diesen schwarzen Männern. Auch hier bin ich wieder eigentlich fast bei Schlafparalyse erst gewesen beim ersten Mal lesen eben, ne? Weil mit schwarzen Schatten und Figuren und so weiter, die dann was ankündigen. Oder beziehungsweise die so ums Bett rumstehen. Aber das eben symbolisch hier wieder übertragen in die reale Welt, dass wirklich immer dann, wenn es passiert, auch was Schlimmes im Leben passiert, so... Da wird das Unterbewusstsein wieder greifen und so weiter. Aber es ist schon wirklich, diese Zusammenhänge sind natürlich alle sehr, auf der einen Seite ein bisschen unheimlich, aber ja, wenn man weiß, wie man es zu nutzen macht, beziehungsweise auch weiß, wie man es deuten muss, dann nimmt es dem ganzen Avia in Schrecken. In dem Zusammenhang aber natürlich hier ist es schwierig, eben den zu nehmen, weil ja, wie beschrieben, jedes Mal, wenn es passiert, wissen sie eigentlich schon, dass irgendwas passieren wird, was Schlimmes.
Was wieder so ein bisschen zu der, was ich vorhin erzählt habe, bei der anderen Geschichte, wo es ja auch um den Traum ging und danach die Oma gestorben ist. Was ich auch erzählt habe von diesem Instagram-Kanal, dass das wirklich so ein Ding ist, dass das halt sehr, 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 sehr oft passiert. Dass Leute halt vorher darüber träumen, dass halt sowas Schreckliches passieren wird zum Beispiel. Ich finde das halt echt krass und da muss ich sagen, das stelle ich mir auch echt, echt, echt schlimm vor, wenn man halt solche Träume hat und weiß, oh nein, hoffentlich hört es wieder auf. Oder ich denke, man denkt sich so, hoffentlich passiert diesmal gar nichts, aber man halt sich dann irgendwie darauf einstellt.
Ja, das stimmt.
Dass sowas passiert, das finde ich schon ziemlich, ziemlich heftig.
Ja.
Aber ich finde es schön, dass du so eine schöne Verbindung zu deiner Mama hast.
Ja.
Auf jeden Fall, das fand ich einen schönen, schönen Abschluss auf jeden Fall.
Ja, das stimmt.
So was finde ich immer sehr schön zu lesen. Ja, und damit kommen wir jetzt zu unseren letzten beiden Geschichten. Die kommen vom lieben Ian, beziehungsweise Falkenkönig ist sein YouTube-Name, sag ich mal. Das ist einer, würde ich mal sagen, unserer jüngsten Hörer.
Vermute ich jetzt mal.
Er hat uns eine E-Mail geschickt mit 2 Geschichten und die würden wir gerne mal vorlesen. Und die erste heißt Enderman/Slenderman. Ich habe auf Angst davor, dass jemand durch mein Fenster schaut. aber es ist nur die Spiegelung meines weißen Schranks. Aber ich spiele oft und gerne Minecraft und ihr habt in eurer Slenderman-Folge gesagt, dass die Endermänner ein Easter Egg zum Slenderman sind. In manchen Geschichten kann er sich teleportieren. Und heute habe ich, als ich in mein Zimmer gegangen bin, zweimal ein Geräusch gehört. Und obwohl ich weiß, dass es ihn nicht gibt, dachte ich an den Slenderman und dass er sich in mein Zimmer teleportiert hat. Das kann ich mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde es aber ganz, also es ist ja dieses typisch, man weiß ja manchmal, dass bei manchen Reflexionen oder sowas, dass man denkt, oh Gott, da steht jemand und dann ist es gar niemand. Wir haben zum Beispiel bei uns in der Wohnung einen ganz großen Wallscroll von Mordors Schatten, mit einer, wo der Hauptcharakter drauf ist. Und die ersten Male habe ich mich in der Wohnung zu Tode erschrocken, weil der hängt direkt bei der Eingangstür, weil ich halt in den Flur abgebogen bin und man wusste es nicht, hat man schon ganz schön Schrecken bekommen.
Eine große Figur gesehen.
Ja. Von daher kann ich das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Man weiß zwar, dass es da hängt, aber am Anfang ist man
ja
doch
man vergisst es dann trotzdem im Kopf wieder immer, ja.
Ich hatte auch mal in meiner alten Wohnung, jetzt kommt eine kleine eigene Geschichte, ein Daryl Dixon Pappaufsteller.
Von Walking Dead.
Von Walking Dead, genau. Und der stand immer in meiner alten Wohnung und ich hatte irgendwann mal, war ich abends im Winter unterwegs und habe mein Licht brennen lassen aus Versehen in der Wohnung. Kam halt, bin dann so eingebogen wieder, wollte halt so zu meiner Wohnung gehen und da konnte ich halt direkt von der Straße aus halt mein Wohnzimmer sehen und dann hat er halt so durch diese Lichtsilhouette geschienen und ich dachte mir wirklich kurz, oh mein Gott, da steht jemand in meiner Wohnung. Und dann dachte ich mir, ah nee, das ist der Pappaufsteller, aber es war trotzdem so ein bisschen zitternd aufgeschlossen. Oh Gott, hoffentlich steht da niemand. Von daher kann ich das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir unsere Slenderman-Geschichte jetzt hier keine Albträume beschert, lieber Ian.
Oder weniger Minecraft spielen, nein Quatsch.
Nein, Minecraft ist cool.
Und er hat noch eine zweite Geschichte mitgeschickt, die ihm passiert ist, und zwar das verschwundene Lego-Teil. Ich bin ein Lego-Sammler und habe auch viele Teile auf dem Boden liegen. Als wir mein Zimmer umgebaut haben, hatte meine Mutter ein neongelbes Teil weggesaugt. Am nächsten Morgen habe ich noch ein bisschen mein Zimmer gesaugt und den Filter geöffnet. Dabei habe ich das Teil gefunden, es auf den Schrank gelegt. Nach ein paar Minuten habe ich meine schmutzige Wäsche von meinem Stuhl, wo ich die immer sonst drauflege, in die Wäschetonne gelegt. Dabei ist das Teil rausgefallen. Ich bin zum Schrank gegangen und das Teil lag auf dem Schrank. Ich bin wieder zur Wäsche gegangen und auch das Teil war weg. Ja, Ian. Das verschwundene Lego-Teil. Das magische Lego-Teil.
Vielleicht ist es auch magisch.
Vielleicht war es magisch. Vielleicht waren es auch zwei gleiche Lego-Teile. Und es war eigentlich das gleiche Teil. Aber wie ist es dann verschwunden? Man weiß es nicht. Wir hoffen auf jeden Fall, dass du keinen Lego-Geister zu Hause hast, die deine Teile verschwinden.
Und pass auf jeden Fall auf, wenn das bei dir rumliegt, dass du nicht drauf trittst. Weil in Lego treten ist das Schmerzhafteste, genau. Was es gibt, muss
also
man mal dazu sagen.
Wenn du über das verschwundene Teil saß, dich gewundert hast, wenn du erstmal auf einen Lego-Stein drauf trittst, dann sind dir auch Lego-Geister egal. Nein, aber wir hoffen natürlich, dass dir keine weiteren Lego-Steine hier entwendet werden. Vielleicht war es ja auch der Enderman, wer weiß, der sich wegteleportiert hat mit dem Lego-Stein. Nein, aber danke für deine Einsendung, Ian.
Ja, wir haben gedacht, das sei ein schöner Abschluss.
Ja, schön, dass du uns hörst und hoffentlich sind unsere Geschichten nicht allzu gruselig für dich, aber du bist ja wahrscheinlich abgehärtet, wenn du hier mit Endermännern kämpfst in Minecraft. Ja, das waren heute unsere ganzen Geschichten. Wir kommen zum Ende und bedanken uns nochmal für alle Einsendungen.
Genau, ihr könnt uns wirklich auch gerne jederzeit neue Sachen zusenden. Also wir können euch versichern, dass wir versuchen, wirklich alles immer reinzunehmen. Wir haben jetzt mittlerweile halt, hat Andrea vorhin schon erzählt, eine echt, echt lange Liste. Also wir könnten jetzt eigentlich direkt die nächste unheimlich persönlich aufnehmen, aber wir wollen natürlich auch zwischendurch auch mal wieder über urbane Legenden und Creepypastas sprechen. Deswegen, wenn ihr uns was schickt, habt ein bisschen Geduld, dass das vielleicht erst nach 2, 3 unheimlich persönlich Folgen rankommt. Ja. Aber wir freuen uns immer wieder, eure Geschichten zu lesen. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich habe vorhin auch schon mal ganz kurz zu André in einer kleinen Pause gesagt, dass ich die Geschichten heute so mit am coolsten fand. Nicht, dass die anderen beiden Episoden nicht schön waren, aber die heute fand ich halt auch, weil es ja auch so
drei.
Viele...
Wir sind schon bei 4.
Stimmt, dass ich die heute von der Episode 4, weil da hat auch so viele schöne persönliche Sachen. Also weil
heute sind
auch
sehr viele persönliche Schicksale auch dabei, ja.
Genau, und einfach, dass es halt nicht nur so super, also dass es schon gruselig war, aber dass man das viele trotzdem so aus diesen ganzen Erscheinungen auch was Schönes gesehen haben und dann ja. Halt auch so geht es um Trauerverarbeitung, geht es um Verbundenheit zur Familie, sowas finde ich halt immer sehr, sehr, sehr schön. Ja. Was halt zeigt, dass solche Sachen nicht immer so einen schlimmen Schrecken haben, sondern halt auch einen helfen können.
Ja, das war auf jeden Fall heute die Folge und wir, wie Franzi gerade sagt, wir haben jetzt quasi noch einen Batzen direkt für die nächste Folge, also wir werden auf jeden Fall jetzt aus dem nächsten, deswegen nochmal alle, die jetzt heute nicht dabei waren, bitte nicht traurig sein, ihr seid in der nächsten Folge auf jeden Fall dabei. Also wir haben jetzt direkt nochmal einen Schwung direkt schon für die nächste. Und wie Franzi sagt, gerne auch immer weiter einschicken, auch wenn ihr generell, wenn ihr Leute auch kennt, wenn ihr vielleicht auch Leute kennt, die den Podcast nicht hören und ihr wisst aber, ey, die haben eine super Geschichte zu erzählen, denen ist auch mal irgendwas total Unerklärliches passiert, was Unheimliches, was Gruseliges, irgendwas, dann könnt ihr ja mal einfach eine Empfehlung aussprechen für uns und einfach mal weiter erzählen, dass es dieses Format gibt und vielleicht haben die einfach Lust, mal darüber zu reden. Manchmal, also viele Leute haben ja solche Sachen erlebt und wissen aber nicht, wem wir es erzählen sollen, da wollen damit gerne mal einfach mal das loswerden. So, dass als die Plattform können wir uns da nur anbieten. Von daher immer gerne an post@endemitschrecken.de eine E-Mail schicken. Oder bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook, wo auch immer wir überall sind. Einfach eine Privatnachricht schreiben geht auch. Und dann nehmen wir das gerne mit auf. Wie immer sagen wir natürlich, bitte seid absolut ehrlich, erfindet nichts. Wir möchten natürlich hier wirklich persönliche Geschichten hören, die euch wirklich passiert sind und nicht irgendwas Erfundenes. Das ist das Einzige, worum wir bitten. Wie gesagt, aber wir können ja nicht drüber urteilen. Wenn ihr uns das schickt, dann glauben wir euch das natürlich. Andere Möglichkeit haben wir ja gar nicht. So, und bevor wir zum Ende heute kommen, jetzt noch, wie am Anfang angekündigt, ein Ding in eigener Sache. Und zwar, ihr habt ab sofort die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Das tut ihr natürlich eh in einer Sache, indem ihr uns nämlich einfach empfiehlt. Das macht ihr ja ganz fleißig, dafür danken wir euch auch. Ihr könnt uns ab sofort aber, wenn ihr das möchtet, auch ein bisschen Geld dalassen. Und zwar ist, wie ihr wisst ja wahrscheinlich, immer wenn ihr unsere Folgen anmacht, dann hört ihr diesen Einspieler, dass wir zum Podriders-Netzwerk gehören. Das ist ein Podcast-Netzwerk. Und da gibt es ganz viele verschiedene andere Podcasts noch, wie zum Beispiel auch über True Crime, also über Kriminalfälle und über Filme und über Popkultur und so weiter und so fort. Ganz viel Kram findet ihr alles unter podriders.de. Und das Netzwerk hat jetzt eine eigene Crowdfunding-Plattform, beziehungsweise hat einen Crowdfunding-Account auf zwei verschiedenen Seiten. Crowdfunding heißt einfach quasi, ja, die Hörer unterstützen quasi über diese Plattform die Erschaffer. Also ihr seid die Hörer, wir sind die Erschaffer. Und die Links dazu findet ihr in den Shownotes, ihr findet die auf unserer Website, auf www.endemitschrecken.de sind zwei große rechts auf der Seite, große zwei fette Banner mit den beiden Seiten und auch auf Social Media werden wir sie posten. Und dort könnt ihr uns für 2,50 Euro im Monat unterstützen. Also es ist quasi ein Unterstützungsgebühr von 2,50 Euro im Monat oder ihr könnt auch direkt so ein Jahresabo abschließen auf der einen Seite, das wird aber auch dann auf der Seite erklärt, dann spart ihr so noch ein bisschen Geld. Ihr könnt aber auch zum Beispiel, es gibt vielleicht Leute unter euch, die vielleicht mehrere Podcasts in unserem Netzwerk hören, dann könnt ihr aber auch gleich das ganze Netzwerk unterstützen und damit quasi alle Erschaffer dieser, also alle Podcaster, die in diesem netten Netzwerk agieren, unterstützen für einen Monatsbeitrag von 10 Euro, beziehungsweise auf der einen Plattform sind es mit einem Jahresabo auch Rabatt, nämlich nur 7,50. Und wenn ihr das macht, dann habt ihr also die Wahl, wie gesagt, zwischen uns oder einfach dem ganzen Netzwerk. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Wenn ihr sowieso, wie gesagt, mehrere Projekte hört, bietet sich das an. Ansonsten für uns zahlt ihr dann im Monat 2,50 Euro. Aber natürlich geben wir dafür euch auch was. Denn wenn ihr uns unterstützt, bekommt ihr nämlich insgesamt quasi 3 Boni. Und die kann euch Franz jetzt mal erläutern.
Genau, und wenn ihr uns unterstützt, habt ihr natürlich erstmal einen ewigen Platz in unserem Herzen.
Das auf jeden Fall.
Aber auf unsere regulären Hörer.
Habt ihr generell, aber dann vielleicht noch ein bisschen mehr.
Genau, und zudem gibt es noch 3 Vorteile, die ich euch gerne mal vorstellen würde. Zum einen gibt es unsere regulären Folgen, die ihr hier auch normal hört, immer 3 Tage vor der normalen Veröffentlichung zu hören, sage ich mal. Und wir haben noch 2 andere Formate, für die wir dann Folgen aufnehmen. Das erste Format nennt sich Fortsetzung folgt. Und da stellen wir einfach, ja, Fortsetzungen von Creepypasta im Großteil vor, wie zum Beispiel, das haben wir ja auch zum Beispiel jetzt aktuell beim No End House erzählt, da gibt es ja nicht nur einen Teil, sondern da gibt es ja noch 2 Fortsetzungen und die werden wir dann ganz normal vertonen, wie ihr das gewohnt seid und dann nochmal ganz kurz darüber sprechen. Die werden jetzt nicht so lang wie die regulären Folgen und nicht so ausführlich, weil das, ich sag mal, die Randfakten, die stellen wir im normalen Podcast vor, das wird einfach eine nette Vertonung und einfach nochmal ein kurzer Plausch darüber, wie wir die Fortsetzungen finden.
Genau, und die erste davon, die No End House 2, ist auch jetzt schon online.
Genau, die gibt's schon.
Die gibt's schon.
Da habe ich mal wieder vorgelesen.
Und die dauert nämlich doch länger, weil die allein die Creepypasta selbst eine Dreiviertelstunde dauert.
Genau, genau. Und als dritten Bonus haben wir uns überlegt, dass wir uns da gerne näher den SCPs widmen würden. Da würden wir nämlich ganz gerne ganz kleine Mini-Episoden machen, wo wir die einfach vertonen und vielleicht auch mal ganz kurz darüber sprechen. Das überlegen wir uns noch. Die könnt ihr dann auch hören, wenn ihr uns unterstützt.
Ja, SCPs, ne, wem es nichts mehr sagt, der hat auch unsere Folgen nicht gehört. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 12 oder so. Also die SCP Foundation ist so eine Online-Behörde für Paranormales, sage ich mal, die halt fiktive Fälle schreiben zu mittlerweile über 4000 verschiedenen Objekten, die irgendwie in der Form mysteriös sind. Und ja, das Ganze wird dann eben wirklich wie so eine kleine Webserie eben vertont mit unserer kleinen persönlichen Note.
Wie gesagt, also es ist natürlich überhaupt gar kein Muss, uns zu unterstützen. Unsere regulären Folgen wird es natürlich weiterhin kostenlos zu hören geben.
Ja, das ist ganz wichtig eben, genau. Also Wir werden nicht hinter einer Paywall verschwinden. Die Folgen, die ihr jetzt hier ganz normal hört, die werden ganz normal frei verfügbar bleiben. Nur ihr hört sie da eben 3 Tage vorab. falls ihr unterstützt.
Genau, wir würden uns natürlich sehr, sehr, sehr drüber freuen.
Genau, wie gesagt, wir verlinken die Links zu diesen beiden diesen Crowdfunding-Seiten, verlinken wir überall, weil die jetzt zu erzählen, da müsst ihr mitschreiben, das macht eh keinen Sinn. Schaut bei uns in die Shownotes, schaut auf die Webseite, schaut auf Social Media, da wird es überall auftauchen. Ja, wo ihr es unterstützt, auf welcher von den beiden Plattformen, die eine ist halt Patreon, die andere heißt Steady, macht im Grunde keinen Unterschied, denn es ist genau das gleiche Angebot und die gleichen Preise, nur Patreon ist eine amerikanische Firma und Steady ist eine deutsche. Von dem Angebot und was ihr da bekommt und überhaupt, das ist alles genau das Gleiche. Es ist im Endeffekt nur eine persönliche Vorliebe. Also schaut euch einfach beide Plattformen gerne an und schaut dann rein, was euch, wenn ihr das machen möchtet, was euch einfach lieber ist. Bezahlen kann man, glaube ich, bei der einen mit PayPal und Überweisung und ich glaube, bei der anderen nur mit Überweisung und Kreditkarte. Das ist der Unterschied, glaube ich. Ich glaube, nur bei Steady geht PayPal, wer das lieber nutzt zum Beispiel. Also schaut euch das einfach mal an. Wie gesagt, wie Franzi gerade sagt, es ist kein Muss natürlich. Wir würden uns einfach freuen, weil wir haben ja auch schon einfach mal öfter auch gesagt, so, es ist ein Hobbyprojekt immer noch, aber es ist halt auch ein bisschen ambitioniert, weil wir stecken einfach sehr viel Zeit rein, weil die ganzen Recherchen und die ganzen Bearbeitungen, das dauert einfach doch ganz schön lange. Und uns hilft es natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt mehr Ende mit Schrecken und dafür bekommen wir eben ein Trinkgeld und können das auch wiederum dann investieren. Wir geben ja auch Geld aus halt eben. Wir müssen monatlich eine Gebühr zahlen, um überhaupt podcasten zu können, ne, für das Hosting dieses Podcasts, die Server und so weiter. Also wir beteiligen uns da an Kosten in diesem Netzwerk und so weiter. Also wir haben ja Kosten eben, die damit verbunden sind, laufende. Wir haben uns Equipment angeschafft, Mikros und so weiter. Das heißt, das wäre eben so ein Reinvest. Und am Ende des Tages ist es natürlich dann auch einfach ein Zeichen, dass das, was wir halt investieren an Zeit und eben Mühe, euch das irgendwie gefällt. Aber wie gesagt, auf einer freiwilligen Basis natürlich, wir freuen uns über jeden, der es tut. Wenn nicht, ist das überhaupt kein Problem, dann hört ihr die auf regulären Folgen wie immer weiter und dann ist alles gut.
Genau.
Und dann am Ende haben wir alle gewonnen. Und natürlich, wir werden die Formate erstmal ausprobieren. Ihr könnt uns dann auch natürlich gerne Feedback geben. Direkt auf den Crowdfunding-Seiten gibt es Kommentarfelder, da könnt ihr halt einfach selber dann kommentieren. Direkt oder ihr könnt auch uns natürlich immer E-Mail schreiben und uns auch Feedback geben, wie das ankommt. Natürlich ist es möglich, dass wir die Formate in Zukunft erweitern oder auch verändern, wenn ihr sagt, ihr hättet gern, euch gefällt daran irgendwas nicht. Oder es sind auch natürlich mehr Formate möglich in der Zukunft irgendwann mal, falls es dann so gut ankommt, dass es wirklich gut läuft und wir merken, da kommt viel Zuspruch. Und ja, das ist ja alles optional, aber wie Franzi eben alles euch erläutert hat, das ist das, was jetzt erstmal Stand da ist oder kommen wird. Und über alles Weitere denken wir darüber nach, wenn die Zeit dafür reif ist, sage ich mal.
Wunderbar. Und damit schließen wir die heutige Folge auch ab. Mhm. Wir versuchen auf jeden Fall vor unserem Umzug noch eine aufzunehmen.
Ja, also haben wir ja schon gesagt, letzten Folge, wir ziehen gerade um oder sind in Vorbereitung. So über Ende Juni, Anfang Juli, da sind wir da ein bisschen verhindert, deswegen versuchen wir gerade vorzuplanen. Das heißt, ja, im Juli auf jeden Fall noch eine unheimlich persönlich, wie gesagt, das Material ist halt schon da und das Schlafspezial steht ja dann auch aus, das sehe ich auch dann eher so Ende Juli, vielleicht sogar erst Anfang August. Auch da, alle Leute, die uns das geschickt haben, vielen, vielen Dank. Kommt auch immer noch Neues dazu. Das werden wir alles reinnehmen. Das wird dann eine sehr lange Folge wahrscheinlich. Von daher, es kommt auf jeden Fall. Habt noch ein bisschen Geduld. Aber auf jeden Fall wird es keine Durststrecke geben. Wir versorgen euch auch jetzt auch in unserer kurzen Umzugsauszeit mit Material. Und in dem Sinne sagen wir wie immer lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
Genau. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.